Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Das Thema scheint recht interessant zu sein. Es geht also um wiederholte Erdenleben und das Schicksal des Menschen. Und wir wollen versuchen, ein bisschen die Gedanken nachzuvollziehen, die Steiner, Rudolf Steiner dazu gefasst hat und in vielen Vorträgen und Schriften auch niedergelegt hat. Und ich möchte Ihnen versuchen, das Thema ein bisschen nahe zu bringen. Und vielleicht als Anregung einmal, sich mit dem Leben nach dem Tod, mit dem Begriff der Wiedergeburt einmal zu beschäftigen. Und das ist ja etwas, was gerade in unserem europäischen Kulturkreis lange Zeit eher ein nicht so sehr gepflegtes Thema war, was immer ein großes Thema aber war in den östlichen Religionen. Also man kann durchaus sagen, der Großteil der Menschheit ist mit diesem Gedanken sehr vertraut. Also es ist eher gerade Europa gewesen, wo dieser Gedanke zumindest eine Zeit lang in den Hintergrund getreten ist. Obwohl sehr auffällig ist, dass viele hochbegabte Menschen, etwa wie Goethe, wie Schiller und dergleichen, sich sehr intensiv auch mit diesem Thema beschäftigt haben und also durchaus der Überzeugung waren, dass es so etwas gibt wie wiederholte Erdenleben. Und ich möchte vielleicht zur Einstimmung mit einem wahrscheinlich nicht ganz unbekannten Gedicht Goethes beginnen zu dem Thema. Gesang der Geister über den Wassern. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es ewig wechselnd. Stürmt von der hohen, steilen Felsenwand der reine Strahl, dann stäubt er lieblich in Wolkenwellen zum glatten Fels und leicht empfangen wallt er verschleiernd, leis rauschend zur Tiefe nieder. Ragen Klippen dem Sturz entgegen, schäumt er unmutig stufenweise zum Abgrund. Im flachen Bette schleicht er das Wiesental hin und in dem glatten See weiden ihr Antlitz alle Gestirne. Wind ist der Welle lieblicher Buhler, Wind mischt von Grund aus schäumende Wogen. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Also in ein Naturbild verpackt die Idee der wiederholten Erdenleben. Also die Seele des Menschen, die immer wieder aufsteigt in himmlische Höhen nach dem Tode und immer wieder zu einer neuen Verkörperung herunterkommt. Immer wieder, ja, das ist auch so eine Frage. Wenn man von wiederholten Erdenleben spricht, hat das einmal einen Anfang, hat das einmal ein Ende? Ist ja auch eine Frage. Also in vielen östlichen Kulturen geht man davon aus, dass das im Grunde ein ewiger Kreislauf ist. Wie überhaupt in den östlichen Religionen ein anderer Zeitbegriff da ist als bei uns, nämlich ein zyklischer Zeitbegriff, wo man also mehr der Auffassung ist, die Dinge wiederholen sich in rhythmischen Abständen immer wieder und es gibt eigentlich keine wesentliche Veränderung. Und wenn man sich die alten Kulturen namentlich, also in vorchristlicher Zeit anschaut, dann ist das verständlich auch, dass man auf diese Ideen kommt, nehmen Sie etwa die ägyptische Kultur, also wo über Jahrtausende geradezu kaum Änderungen vorhanden sind. Nicht wahr? Das Wesentliche der ägyptischen Kultur ist im Grunde gleich am Anfang da. So etwa 3000 vor Christus fängt es an, dann werden schon gleich die ersten Pyramiden gebaut und dann bleibt es über die nächsten 1500, 2000 Jahre im Wesentlichen unverändert. Also für unsere Begriffe gewaltige Zeiträume, die das betrifft. Und was das Große war in der damaligen Zeit, mit der ägyptischen Kultur beginnt überhaupt erst so richtig die äußere Kultur, nicht wahr? Das ist die Zeit, wo eigentlich auf einen Schlag in der ganzen Welt Hochkulturen auftreten. Vorher waren alle Kulturen noch relativ primitiv. Das heißt, primitiv in dem Sinne, dass sie nicht sehr große äußere Kulturbauwerke und dergleichen in die Welt gesetzt haben. Plötzlich, also etwa 3000 vor Christus, geht es an allen Ecken und Enden der Welt los. Also in Indien, die Induskulturen, wenn man denkt, das alles passiert etwa zur gleichen Zeit. In Mesopotamien werden die Zikkurate gebaut, die also auch so eine gewisse Ähnlichkeit mit den Pyramiden haben. Allerdings in gewisser Weise auch wieder ganz was anderes sind, weil bei den Pyramiden ist das Heiligtum, die Grabkammer, ganz im Inneren, tief im Inneren der Pyramide, bei den Zikkuraten, ähnlich wie dann später bei den Tempeln in Südamerika oder Mittelamerika, da ist das Heiligtum ganz oben, an der Spitze oben. Also ein ähnliches Prinzip, aber doch zwei verschiedene Variationen zu dem Thema. Wenn man dann schaut, später, ein großer neuer Aufbruch tritt dann etwa wieder auf in der griechischen Zeit. Wenn wir so gehen ins 6., 5. vorchristliche Jahrhundert, 4. vorchristliche Jahrhundert, bricht plötzlich die griechische Kultur auf. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das ist auch wieder interessant, dass also die ganzen Hochkulturen und die ganzen Entwicklungsschritte, die passieren, innerhalb sehr kurzer Zeit passieren und dann im Grunde lange Zeit es dauert, dass das Ganze halt immer mehr ausgearbeitet, verfeinert vielleicht wird, aber die Grundprinzipien sind immer am Anfang da. Das ist ganz interessant. Gilt auch für unsere Zeit in gewisser Weise. Wenn Sie nehmen, der technische Fortschritt, der in unserer Zeit sicher das herausragende Motiv ist, also wir sind halt heute Meister, ganz in das praktisch Äußere hineinzugehen. Seit wann gibt es diese moderne Technik? Seit dem vielleicht 18. Jahrhundert fängt so langsam an mit den ersten Dampfmaschinen und Dingen. Und dann im 19. Jahrhundert nimmt es einen großen Aufschwung und jetzt kann man es an den Jahren fast abzählen. Wenn man diese ganzen modernen Dinger dann nimmt, ist er meistens schon nach einem Jahr veraltet und es gibt schon wieder was zehnmal mehr kann. Also das ist halt jetzt unsere Sache. Vielleicht haben wir es dadurch, aber weil wir gerade so praktisch geworden sind im äußeren Leben, ist ein bisschen schwerer, die inneren, seelischen, geistigen Dinge zu verstehen. Da waren uns vielleicht die alten Kulturen voraus und vielleicht sogar die Zeit noch vor der ägyptischen Zeit noch weiter voraus. Nur da haben wir wenig Überlieferungen davon. Nicht, weil es gibt so Nachklänge etwa in den vedischen Schriften der Inder, die aber auch erst so um die Zeit 2000 vor Christus ungefähr entstanden sind, also festgehalten wurden, aber zweifellos auf ältere Überlieferungen zurückgehen. Denn früher war es überhaupt so, dass man die Weisheit nicht festgehalten hat in der Schrift, sondern mündlich tradiert hat, vom Lehrer zum Schüler. Und weil man gefunden hat, dass nur im mündlichen Ausdruck wirklich die Tiefe der Sache zu erfassen ist, dass die Schrift tötet eigentlich schon. Ja, man hatte sie ja eigentlich noch gar nicht. Und die ersten Schriften, die entstehen, die ersten Schriftformen haben noch etwas sehr Bildhaftes, nichts Begriffliches, sondern etwas sehr Bildhaftes, wenn Sie etwa denken an die ägyptischen Hieroglyphen. Bei den Mesopotamiern ist es dann schon wieder sehr abstrakt, interessanterweise mit dieser Keilschrift. Da ist ja was extrem Abstraktes, was hereinkommt, ist geradezu so eine Polarität. Aber beide sind noch nicht Schriftzeichen für einzelne Laute, wie wir es jetzt kennen. Und mit der Erfindung der Schrift jedenfalls wurden die Dinge festgehalten und es beginnt aber dann auch schon die Zeit, sehr bald, wo man beginnt, die Schriften auszulegen. Das heißt, man beginnt darüber zu diskutieren, was eigentlich damit gemeint ist. Und dann gibt es also halt verschiedene Schulen und verschiedene Priester, die das so und so auslegen. Und naja, es fangen, sage ich mal so, locker die theologischen Streitereien darüber an, was die richtige Auslegung ist. Und die ganze Geschichte danach ist dann voll davon, von diesen Streitigkeiten. Wenn Sie nur denken an die Zeit des Christentums, auch da, was die ersten Kirchenväter gesagt haben darüber und in Disputationen festgelegt haben und was dann als Ketzerei verurteilt wurde. Also das, da hat dann sehr viel die Logik zu sprechen gehabt, aber es war nicht mehr vielleicht so das innere Erleben dessen da, um was es eigentlich geht. Also wir haben es immer schwerer bekommen, die eigentlichen Tiefen des Geistigen und Seelischen zu erfassen. Denn wir müssen denken, was unser logischer Intellekt ist, der heute sicher zu einer großen Blüte erwacht ist, der aufbaut auf dem, was durch das ganze Mittelalter, etwa auch durch die Theologie geleistet wurde. Also wir müssen uns heute bewusst sein, dass das, was heute wissenschaftliches Denken ist, wurde vorbereitet namentlich durch die mittelalterliche Scholastik. Dort hat man wirklich gelernt, logisch zu denken. Nicht nur auf Basis des Aristoteles, der mal die Logik unter Anführungszeichen erfunden oder gefunden hat, wie auch immer, aber zur richtigen Blüte wurde es in der Scholastik, also im Hochmittelalter gebracht. Und auf dem aufbauend ist dann die moderne Wissenschaft entstanden, nur hat man es jetzt nicht mehr auf die geistigen Dinge angewendet, sondern halt auf die äußere Natur. Und da hat sich diese Art des Denkens als sehr praktisch erwiesen. Und ich möchte sogar sagen, dass die Scholastiker bezüglich der Logik manchmal den heutigen Wissenschaftlern voraus waren. Es ist halt oft mehr Schlamperei im Denken drinnen, als damals drinnen war. Also damals hat man ganz dicke Bücher geschrieben, wenn Sie denken, so die Schriften von Thomas von Aquin, also wo genau wirklich Argumente gegen Argumente abgewogen werden und sind mühsam zu lesen, sind unheimlich mühsam zu lesen, alles natürlich original im Latein geschrieben. Latein ist die Sprache der Logik schlechthin, ist die Sprache des Intellekts in Wahrheit und die beste Vorschulung für den Intellekt. Aber sie macht auch das Denken sehr steif. Die Logik arbeitet mit im Grunde in Wahrheit fertigen Gedanken, die sie dann kombiniert und gegeneinander stellt und schaut, welche Konsequenzen sich daraus ableiten lassen. Da ist aber im Grunde wirklich Geistiges nicht mehr drinnen. Denn was ist wirklich Geistiges? Das ist jetzt eine wesentliche Frage. Was ist der Geist des Menschen? Was ist seine Seele? Auch das sind so Begriffe, die sehr gern durcheinander geworfen werden. Und ist aber nicht ganz dasselbe. Geist ist das eigentlich schöpferische Prinzip im Menschen. Etwas, das, naja, man könnte sagen, aus dem Nichts heraus etwas Neues schafft, zumindest einen neuen Aspekt in die Welt hineinbringt. Also wenn ein Künstler wirklich ein Künstler ist, dann bringt er durch sein Werk etwas Neues in die Welt hinein. Eine neue Art, die Dinge zu sehen, eine neue Art, die Dinge zu gestalten, sei es in der Malerei, sei es in der Musik, wo etwas ganz Neues hereinkommt. Etwas, was sich eben gerade nicht logisch ableiten lässt. Wirklich schöpferische Impulse lassen sich nicht logisch ableiten. Es kann manchmal der Schein des Neuen dadurch entstehen, dass man halt kombiniert und dann entsteht was, was man so noch nie gesehen hat. In Wahrheit ist es aber eigentlich das Alte, das nur ein bisschen neu zusammengesetzt ist. Das ist noch nicht schöpferisch. Das ist höchstens der Schein des Schöpferischen, wird sehr oft verwechselt miteinander. Also um selber auch wirklich schöpferisch sein zu können, muss man den Mut aufbringen, einmal sozusagen ins Nichts hineinzuspringen und zu sagen, so, ich habe zwar gelernt an der Vergangenheit, aber jetzt vergesse ich alles und versuche da aus dem Nichts heraus was Neues zu holen und die Dinge jetzt von einer ganz neuen Perspektive aus zu betrachten. Das ist der Geist des Menschen. Davon haben wir etwas. Das ist das im Grunde selbe Prinzip, das wir auch in der Natur draußen überall dort beobachten können, wo wirklich Neues hervortritt in die Welt. Also wenn Sie etwa nehmen in der Entwicklung der Tiere, der Sprung von den wechselblütigen Tieren zu den Säugetieren ist einfach ein ganz großer Sprung. Das ist nicht einfach Kontinuität, sondern da passiert etwas Neues. Also nichts ist falscher als zu sagen, die Natur macht keine Sprünge, sie macht dauernd Sprünge. Immer wieder. Nämlich dort, wo etwas Neues hereinkommt. Ich weiß schon, wir haben heute die Darwin'sche Abstammungslehre oder so und durch die Genetik und so. Was steht dann dort dafür, für das Neue? Das kommt das Prinzip Zufall. Naja, passt ja. Ich meine, Sie sagen nur, Sie brauchen es als Argument, dann noch Geistiges wirkt nicht. Man sagt halt dann Zufall, ist die Frage halt, woher das Zufall. Wenn ich sage, es ist Zufall, heißt es nur, dass ich wissenschaftlich darauf verzichte, hier irgendwas erklären zu können. Ich kann dann nur sagen, ich nehme es zur Kenntnis. Also das heißt, was wir heute als Abstammungslehre haben, ist sicher, was die Fakten betrifft, im Wesentlichen richtig, sofern die Beobachtungen richtig sind. Das heißt, es ist eine Verwandtschaft der Tiere untereinander da, es ist eine Verwandtschaft der Pflanzenformen untereinander da, wobei man eben immer wieder bemerken kann, dass Sprünge in der Entwicklung drinnen sind, wo halt dann der Darwinismus sagt, da kommt der Zufall hinein, wo man vielleicht aus anderer Perspektive sagen müsste, da kommt halt das Schöpferisch-Geistige hinein. Also wenn man es beobachten will, kann man es eigentlich in Wahrheit überall sehen. Und die leise Kritik, die ich manchmal so an den strengen Darwinisten oder Neodarwinisten, wie man sie nennen will, übe, ist, dass sie einfach hier der Wissenschaftlichkeit und der wissenschaftlichen Untersuchung Grenzen setzen, indem sie sagen, Zufall und Ende. Das heißt, Erklärung gibt es keine. Das ist der Punkt drinnen, nicht wahr? Also, warum machen sie das? Sie machen es deswegen, weil natürlich auf rein naturwissenschaftlichen Wege, das heißt, wenn ich nur äußere Naturgesetze und äußere Beobachtungen heranziehe, kann ich diese Sprünge nicht weiter erklären. Weil da gerade der logische Zusammenhang nicht gegeben ist, da ist er unterbrochen. Wie sich dann diese Organismen weiter ausgestalten als Folge dieses Sprunges, das kann ich mit der Logik wunderbar verfolgen, das geht, aber gerade den Sprung kann ich nicht verfolgen, der ist halt, kommt halt, also Zufall. Also das heißt, mit äußerer Naturwissenschaft wird man dort nicht weiterkommen, das ist klar. Die Frage ist, ob es auch eine Möglichkeit gibt, wissenschaftlich, das heißt im Geiste der Wissenschaft, im Sinne der Wissenschaft, das heißt mit klarem, wachem Bewusstsein einzudringen in diese Dinge, die da schöpferisch hineinkommen. Ob man auch das beobachten kann. Das ist nämlich genau das, was Steiners großes Anliegen war. Also er hat gesagt, gut, wir haben die Naturwissenschaft, daran haben wir gelernt Wissenschaftlichkeit. Das heißt Beobachtung und verfolgen die Zusammenhänge, die da drinnen sind. Und das ist gut, sofern ich die äußere Welt betrachte. Dazu müsste aber kommen, eine wissenschaftliche Betrachtung des Geistigen, dort die Zusammenhänge zu erkennen. Und damit eröffnet sich aber dann auch die Möglichkeit, wenn man beginnt, so eine Art Wissenschaft zu entwickeln, den Blick hineinzuwerfen auf das, was vom Menschen geistig beziehungsweise auch seelisch ist. Also alles das, was zunächst einmal äußerlich, sinnlich, naturwissenschaftlich nicht erfassbar ist. Denn in Wahrheit ist klar, Seelisches kann man naturwissenschaftlich nicht fassen. Wird auch ausgeklammert, wird zu Recht ausgeklammert. Weil da kann ich noch so viele Messungen anstellen, ich werde nicht die Seele finden. Ich meine, das war so noch im Anfang der Neuzeit, hat man noch mit allen möglichen Mitteln versucht, die Seele zu finden. Ich weiß nicht, im Mikroskop oder sonst wie. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil die Seele ist einfach nichts sinnlich Äußeres. Sie ist also etwas, ja, wenn man so will, Übersinnliches. Was wir zumindest nur im Abglanz, sage ich einmal, im Inneren erleben können, weil irgendwie so seelisches Erleben haben wir ja doch irgendwie. Und es ist ja auch sehr vielsagend, dass die Naturwissenschaft nichts darüber sagen kann, in Wahrheit, wie diese eigentliche Erlebnisqualität des Seelischen, die aber jeder von uns hat, wie das zustande kommt. Nicht nur, man kann zwar unheimlich viel sagen über Gehirnprozesse und kann auch sagen, wie das zusammenhängt mit dem logischen Denken und dergleichen, wie das Gehirn da als Werkzeug dafür funktioniert, aber wie sich Gedanken erleben, ja, wie sich Farben erleben, wie sich Gerüche erleben, also wie etwa die ganzen Sinnesqualitäten beschaffen sind, dazu gibt es einfach naturwissenschaftlich keinen Zugang, klar. Weil das ist etwas, was man im inneren seelischen Erleben haben muss. Und es ist ja auch interessant, dass wir als Menschen diesen seelischen Anteil sehr stark brauchen, um überhaupt zu Sinneswahrnehmungen kommen zu können. Wir brauchen einerseits gesunde Sinnesorgane, wenn da eine Störung drinnen ist, funktioniert es nicht, aber wir müssen andererseits auch eine gewisse seelische Aktivität in uns entwickeln und entfalten, um diese Sinnesdaten, wenn man so will, die da von außen kommen, die vermittelt werden durch die Sinnesorgane, um die seelisch ergreifen zu können. Also es gibt zum Beispiel das Phänomen der seelischen Blindheit. Es gibt Menschen, die blind sind, nicht weil irgendwas organisch gestört ist, sondern weil sie etwa durch einen Schockzustand oder so etwas seelisch sich zurückziehen aus den Sinnesorganen. Ja, jetzt wird's gleich schummerig. Jetzt kommt die mystische Stunde. Das war ein Stichwort. Wenn es dann dazu knacken und knistern anfängt, wird es gefährlich. Also es gehört beides zusammen und das Wunder des Menschen, des auf Erden verkörperten Menschen ist, dass diese Dinge alle zusammenstimmen und zusammenfinden müssen. Und das ist das große Geheimnis, das eben stattfindet bei der Inkarnation des Menschen. Das heißt, wenn er sich auf Erden verkörpert. Denn das Seelische, das Geistige des Menschen ist eben etwas Nicht-Sinnliches. Also sinnlich kann man es nicht finden, es kommt aus anderen Bereichen. Es ergreift aber das, was jetzt sinnlich physisch fassbar ist, also das heißt, was durch das ganze Keimesgeschehen, durch die Befruchtung und so weiter zustande kommt, da entwickelt sich nämlich auch etwas. Da wirken sicher Dinge wie die physische Vererbung, ganz klar, diese Dinge spielen eine Rolle, aber man weiß auch ganz genau, dass man rein aus den Erbanlagen nicht ausrechnen kann, genau was da rauskommt. Da ist schon wieder der Zufall, spielt eine Rolle. Es hat zwar gewisse Gesetzmäßigkeiten, man kennt das Mendelsche Gesetze und so weiter, aber trotzdem, man kann nicht vorher berechnen, was da genau rauskommt, Gott sei Dank. Nicht? Weil die Wissenschaftler täten es vielleicht gern, dass man den, ist ja so ein Bestreben, den Menschen designen nach Maß, nicht? Weil mit den besten Eigenschaften wird mit Sicherheit nicht funktionieren, wird, wenn man es täte, eine Katastrophe werden. Weil das sind nur gewisse Rahmenbedingungen, die geschaffen werden für die Verkörperung dieses seelisch-geistigen des Menschen. Von dem wir halt, ja, in alten Zeiten hatten die Menschen ihr Bewusstsein besonders stark gerade auf diese Seite gerichtet, viel weniger auf die Außenwelt. Also etwa die alten Inder, wenn man so die vedischen Schriften sich ansieht, die Überlieferungen ansieht oder auch die buddhistischen Schriften, die ja noch viel später sogar sind, dann sieht man, dass der Außenwelt relativ wenig Bedeutung beigemessen wird und dass man also ganz dieses Bewusstsein auf das Seelisch-Geistige richtet. Und ja, eigentlich auch die Erde irgendwie dann immer mehr beginnt, so als Ort, fast Verbannungsort zu empfinden. Im Buddhismus ist das dann ganz stark. Der Buddhismus hat eigentlich eine sehr pessimistische Einstellung dem Leben gegenüber, weil die Grundregel ist, die erste ist, alles Leben ist Leiden. Also damit fängt es einmal an, das ist die erste große Erkenntnis des Buddhisten, also das ganze Erdenleben ist Leiden. Und jetzt geht es dann im Weiteren darum, wie schaffe ich es, diesem Leiden wieder zu entkommen. Naja, jetzt könnte man sagen, ja gut, dann mache ich halt Selbstmord oder was und dann ist aus und vorbei. Und tatsächlich ist auch in den östlichen Kulturen der rituelle Selbstmord viel verbreiteter als etwa dann in Europa Das ist auch interessant. Also das, aber auch allerdings nicht so ganz so leichtfertig, sondern eben unter bestimmten Bedingungen. Das ist dann auch wirklich sehr genau geregelt. Aber immerhin, also man hängt nicht so sehr am äußeren Dasein wie hier. Also hier eher, die meisten Menschen hier hängen sehr am äußeren Dasein und wollen möglichst so lang wie möglich leben und 90, 100 und möglichst noch länger. Natürlich gesund bleiben dabei, ist eh klar, aber nur ja nicht weg von da. Also das gerade diametral. In den östlichen Religionen, vor allem in früherer Zeit, war das genau das Gegenteil. Man hat eher empfunden, man ist da irgendwo hineingestoßen in die Welt und da ist eigentlich finster und ungemütlich und leidvoll und wie komme ich raus? Gut, also der Tod, aber ist das wirklich die Erlösung? Da bin ich ja dann wieder im Geistigen, so empfand man das, weil ganz klar war, da man so stark sich mit dem Geistig-Seelischen verbunden hat, dass man wusste, sehr genau wusste, der Mensch kommt aus dem Geistigen und er geht wieder ins Geistige. Also wäre es ja wunderbar, mit dem Tod bin ich wieder dort, wo ich hingehöre und vergesse mir diese finstere Erdenwelt hier. Ja, aber nein, da kommt dann als nächstes die Idee, ja, ich muss aber wieder hinunter. Ich muss aber wieder herunter. In allen östlichen Religionen findet man das, dass man wieder heruntersteigen muss. Und zwar, warum muss man wieder heruntersteigen? Weil man hier im Erdenleben alle möglichen Dinge angestellt hat, auf gut Deutsch. Das heißt, hier nicht eben ein geistgemäßes Leben geführt hat, verführt wurde im Grunde durch die Sinnlichkeit und dadurch der eigenen Seele, dem eigenen Geist Dinge einverwoben hat, die uns zwingen, wieder herunterzukommen und das hier auszugleichen. Also man hatte so das Empfinden, wenn ich hier Fehler mache, dann kann ich sie auch hier nur wieder ausgleichen, weil im rein geistig-seelischen Dasein sind einfach ganz andere Bedingungen. Ich kann nicht Dinge, die ich durch sinnliche Verfehlungen oder so mir einverwoben habe, die kann ich eben auch wieder nur hier in der sinnlichen Welt ausgleichen. Das heißt, der Tod nützt mir gar nichts, irgendwann werde ich wieder heruntergeschickt, ja, beziehungsweise will eigentlich selber herunter, um das wieder auszugleichen. Und der ganze Buddhismus besteht im Grunde in einer Anweisung dazu, wie ich das mache. Der Buddha gibt dann den sogenannten achtgliedrigen Pfad und so, das heißt, wie richte ich meine irdische Lebensweise so ein, dass ich das Haften am Sinnlichen überwinde mit der Zeit, und dann endlich einmal in eine irdische Inkarnation komme, wo ich das endlich alles überwunden habe und dann darf ich wieder im rein geistig-seelischen bleiben.
Endgültig.
Das heißt, während es so in den vedischen Schriften ist es noch nicht so ganz klar, also bei den alten Indern ist es noch nicht so ganz klar, wo das einen Anfang hat und ob das ein Ende hat. Da ist auch zunächst die Leidempfindung auch noch nicht so stark, wie es dann beim Buddhismus kommt. Das ist auch interessant. Das liegt einfach daran, weil die alten Inder noch so stark auch in der irdischen Verkörperung in dem seelisch-geistigen gelebt haben und die Außenwelt, die Sinneswelt haben sie empfunden als den Schleier der Maya, wie man es nennt. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Schleier, der sich über die geistige Welt darüber zieht und sie haben eigentlich noch sehr klar hineingesehen, erlebt jedenfalls die Realität des seelisch-geistigen, die unmittelbare Realität des seelisch-geistigen. Das darf man nicht vergleichen mit dem, was wir heute als seelisch-geistiges erleben. Weil, was erleben wir als seelisch-geistiges? Ich meine, wenn wir so in die Seele hineinschauen, was haben wir denn? Also wir haben einmal die Sinneseindrücke, das ist einmal das ganz Hervorstechende, das ist einmal der größte Teil, dass die Sinneseindrücke, die überwiegen fast alles. Dann haben wir die Gedanken, die relativ abstrakten Gedanken, die wir uns darüber machen. Die haben auch mit dem Geistigen nichts zu tun, überhaupt wenn es sehr intellektuelle, logische Gedanken sind. Die sind eigentlich auch nur für die Außenwelt bestimmt. Da ist eben gerade das Schöpferisch-Geistige nicht drinnen. Naja, und dann haben wir noch die Erinnerungen an das, was wir halt früher erlebt haben, aber auch im Sinnlichen und auch verwoben mit diesen Gedanken. Und dann hört es schon relativ auf. Das geht so weit, dass dann große Philosophen sogar gesagt haben, der Mensch kann sich gar keine anderen Gedanken machen. Er kann sich nur Gedanken über das Sinnliche machen. Der große Kant zum Beispiel hat das so fast als Dogma festgeschrieben, an dem man bis heute festhält. Was anderes. Kant selber sagt dann, ja, es mag einen Intellectus Archetypus geben, wie er das nennt, also der an die geistigen Urbilder herankommt, also er hat zumindest immer noch die Vorstellung, die gibt's irgendwo, nur der Mensch kann halt nicht heran. Wir sind so gebaut, dass wir nicht heran können, aber Engelwesenheiten oder wie immer können vielleicht heran, aber wir nicht. Goethe im Übrigen hat da energisch protestiert dagegen. Hat gesagt, ja, mag schon sein, dass der Kant nicht herankommt, wenn man seine Schriften anschaut, glaube ich es ihm eh. Aber ich kann, weil Goethe hat gerade solche Einblicke gehabt, etwa wo er von seiner Urpflanze spricht. Also er spricht davon, dass hinter allen Pflanzen ein geistiges Gestaltungsprinzip steckt, das in allen Pflanzen wirkt und sie gestaltet und formt. Und das ist nämlich die Ursache, warum dann bestimmte Pflanzenformen herauskommen. Das ist gerade das Schöpferische, das hereinkommt und dann wieder neue Pflanzengattungen und so hervorbringt. Und Goethe hat aber das nicht so erlebt, dass er das jetzt, also das ist eine Idee, die habe ich mir ausgedacht, das müsste eigentlich so sein, es gibt in allen Pflanzen so ein gemeinsames Prinzip. Nein, gar nicht. Es gibt so ein nettes Gespräch zwischen Schiller und Goethe, die ja später im Leben zu einer sehr engen Freundschaft gekommen sind, obwohl sie sich am Anfang gar nicht grün waren. Also im Gegenteil, sie haben sehr geschimpft aufeinander, weil sie sehr konträre Charaktere waren. Beide genial in ihrer Weise, aber sehr gegensätzlich. Aber sie haben zueinander gefunden und einander gegenseitig befruchtet. Jedenfalls sind sie einmal zu einer Naturforscherversammlung gegangen, wo es auch über Botanik ging. Und da wurde halt über die Botanik gesprochen, wie es damals war. Also Linnäisches System, Einteilung in Gattungen, alles sehr abstrakt, eine Pflanzenart neben der anderen und ganz logisch beschrieben, woran man es erkennen kann, wie viele Fruchtknoten und was Gott was alles, kann man das genau klassifizieren, aber das steht alles tot und leblos im Grunde nebeneinander und das war beiden, sowohl Schiller als Goethe, ein Horror. Und am Nachhauseweg hat dann eben Goethe zu erzählen begonnen von seiner Urpflanze. Und dann hat Schiller gesagt, ja, da haben sie aber eine geniale Idee gefunden. Und dann ist der Goethe ganz, ganz böse geworden und gesagt, na sowas, das kann man lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne was davon zu wissen und sie noch dazu mit Augen sehe. Ich sehe nämlich meine Urpflanze. Ich habe es nicht ausgedacht, ich sehe sie. Ich habe nicht mit äußeren Augen, sondern eben mit den Augen des Geistes oder mit den Augen der Seele. Als seelisches Erlebnis sehe ich sie. Und das ist eben etwas sehr viel Reicheres als unsere abstrakten Gedanken. Das heißt, unser Seelenleben hat sich so entwickelt, dass es immer abstrakter geworden ist. Das hat nicht nur was Negatives. Also Sie dürfen nicht glauben, dass ich jetzt einfach über den Intellekt schimpfe. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Aber er ist eine Einseitigkeit. Was hat er uns gebracht? Er hat uns auf jeden Fall ein sehr klares, sehr helles, aber auch sehr enges Bewusstsein gebracht. Wir sind also eingeengt dadurch auf die sinnliche Welt und auf die logischen Begriffe. Aber die können wir klar, wach, bewusst überschauen. Das konnten die Menschen früher nicht. Das Denken in unserer Form überhaupt fängt in Wahrheit erst an, so zur griechischen Zeit. Und das logische Denken kann man ganz, ganz klar festnageln. Aristoteles war der Erste, der das beschreibt. Und der Erste, der in dieser Art schreibt. Der Erste, der in dieser Art Gedanken überhaupt fasst. Noch vorher sein Lehrer Platon schreibt ganz anders. Ganz anders. Das ist noch viel näher der Mythologie in Wahrheit. Er schreibt erstens einmal immer in Dialogen. Ein Dialog ist schon was viel Lebendigeres als wenn ich als Gelehrter mir Gedanken niederschreibe. Ein philosophisches Gespräch zwischen zwei Menschen ist was anderes, als wenn ich zu Hause sitze und mir halt nachgrüble über die Dinge. Und es ist viel bildhafter auch, also was Platon drinnen hat. Er hat immer wieder Bilder, die an die Mythologie anklingen. Und was lebt in der Mythologie? Ein bildhaftes Anschauen in Wahrheit. Wir verstehen es halt heute so schwer, weil wir es wieder äußerlich nehmen. Nicht wahr? Diese ganzen mythologischen Schilderungen, die Heldentaten des Herkules oder so, wo sie denkt, das kann ja so nicht gewesen sein, was war das für ein Superman, der da, wie soll denn das zugegangen sein, ist ja Blödsinn alles. Ja, das sind Bilder für in Wahrheit seelische Erlebnisse, nichts anderes. Und so, aber immer stärker noch, haben die Menschen in der Vergangenheit erlebt. Je weiter man zurückgeht, desto mehr haben sie in solchen Bildern das Seelisch-Geistige erlebt, aber eben einfach in einer so voll gesättigten Realität gesehen und erlebt, dass demgegenüber das Sinnliche eine kleine Beigabe war, eben der Schleier der Maya, der sich darüber zieht. Das heißt, wenn diese Menschen in die Natur geschaut haben, haben sie alle möglichen Bilder gesehen, die aber nicht nur die äußeren Sinnesbilder waren, sondern wo sie halt etwas gesehen haben, was sie dann Elementarwesen oder dergleichen genannt haben und so fort. Sowas hat sich teilweise aber noch lange gehalten, wenn Sie anschauen, unsere Märchen etwa noch. Da findet man noch solche Bilder, wenn da von den Zwergen und den Elfen und weiß Gott, was die Rede ist. Ja, da sagt man, ja, da haben sie sich halt nette Geschichten fantasievoll ausgedacht. Bei den wirklichen Märchen ist das nicht so. Das waren eben vereinzelt noch Menschen, die Natur so erlebt haben und diese Dinge gesehen haben. Ich meine, unsinnig ist, wenn man sich denkt, das Zwergerl ist jetzt was, was ich physisch angreifen kann. Das ist ein Unsinn. Aber es ist ein Bild für geistig-seelische Kräfte, die in der Natur draußen wirken. Und die man halt in Bilder gekleidet hat. Und wir können es halt heute nicht mehr anders als in sinnliche Bilder kleiden. Je weiter man in die Vergangenheit kommt, desto bunter und abstruser für unseren Sinn werden interessanterweise auch diese Bilder klar, weil sie sich immer weiter vom Sinnlichen entfernen. Aber das sind nicht bloß Fantastereien, es ist eine andere Art zu erleben, die Welt zu erleben. Das heißt, dieses Erleben des Schleiers, der sich darüber zieht, das war ein ganz reales Erleben. Das war ein ganz reales Erleben. Sie haben dahinter viel stärker noch diese Bilder gesehen und darüber langsam kommt das Gegenständliche als etwas Verdunkelndes. So Verdunkelndes, dass dann etwa in der persischen Zeit, also persische Zeit, das ist so wo die Reiterhorden noch durch Persien durchgetobt sind, äußere Kultur gibt es noch kaum. Keine wirklich schriftliche Überlieferung, nur Mythen, Legenden aus der Zeit heraus. Das ist die Zeit, wo man begonnen hat, die Tiere zu zähmen, wo man begonnen hat, Ackerbau zu betreiben. Also wo man erstmals anfängt, Kultur im Sinne von Agrikultur zu pflegen. Wie heißt es so schön, alle Kultur hat ihren Ursprung in der Agrikultur, wo man anfängt, die Erde zu bearbeiten. In der frühesten indischen Zeit wollte man das noch nicht. Die Erde ist heilig, die rührt man nicht an. Daher ist man Nomade, zieht herum, lebt von dem, was die Natur freiwillig schenkt, aber lässt sich nicht einfallen, die Erde aufzureißen und da was anzubauen oder so. Das war nicht Faulheit, sondern das war ein Sakrileg, war das, die heilige Mutter Erde aufzureißen und sie zu verwunden. Und dadurch eine gewisse Störung auch hineinzubringen in das geistig-seelische, das da vielleicht in der Natur draußen waltet. Na, wie muss das heute erst sein? Also, die Dinge ändern sich eben, ändern sich auf jeden Fall im Erleben der Menschen. Also das ist vielleicht einmal ein erster wichtiger Punkt, dass wir sehen, dass unser heutiges seelisches Erleben nicht unbedingt ein Maßstab ist, der für alle Zeiten übertragbar ist, der in der Vergangenheit anders war und der vielleicht auch in der Zukunft anders werden wird. Weil wir müssen nicht glauben, dass das der Endzustand schon ist. Aber wir haben etwas eben dazu gewonnen, das ist dieses helle, klare, sehr nüchterne Bewusstsein. Das haben wir bekommen. Und dadurch auch sehr stark die Fähigkeit, uns von den Gegenständen der Welt zu unterscheiden. Und dadurch so richtig das Selbstbewusstsein erst zu entwickeln. Das hatten die Menschen nämlich früher nicht. Je weiter man zurückgeht, ja selbst heute noch, wenn man zu sogenannten primitiveren Völkern geht, wo aber oft viel mehr Geistigkeit in dem eben erwähnten Sinn noch lebt, Naturgeistigkeit eben, die haben viel weniger Selbstempfindung als der moderne heutige Europäer oder Amerikaner oder sonst wo. Da ist das Bewusstsein eben noch bildhafter, traumartiger, aber man verschwimmt viel mehr mit der Welt da draußen. Man fühlt sich viel mehr eins mit der Welt da draußen. Und dann findet man sich nicht. Sich findet man, wenn man sich einer toten, gegenständlichen Welt gegenüberstellt. Dann, da bin ich, da ist der Tisch, das ist ganz klar. Wenn es da wurlt von Elementarwesen oder was, die mit mir was tun und ich mit ihnen was tun, da gehe ich unter. Das ist eine viel zu bewegte Welt, als dass ich mich selbst dabei finde. Ja, wenn man sogar zurückschaut, Sie kennen Yoga, indisches Yoga. Heute ist das eine mehr sportliche Übung in Wahrheit. Aber damals hatte es den Sinn einer geistigen Übung. Die Frage ist, was sollte die eigentlich bewirken? Man denkt sich heute, ja gut, war es eine spirituelle Übung? Das war es eine Übung, die dazu dient, dass man das Geistige kennenlernt. Nein. Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil, weil davon hatten die meisten Menschen sowieso in Hülle und Fülle. Aber sie hatten das Selbstbewusstsein nicht. Sie hatten nicht das, was vergleichbar ist unserem heutigen Denken. Und wenn man so will, der Einweihungsweg, das heißt ein seelisch-geistiger Schulungsweg, der aber den Körper sehr stark auch einbezogen hat, bestand darin, namentlich die Atmung so zu regeln, dass dadurch ein Einfluss bis ins Gehirn ausgeübt wird, dass diese Bilder, dieses bildhafte Erleben der Naturgeistigkeit, dass das zurückgedrängt wird. Und dass gerade dieser Schatten stärker konturierter wird, der Schatten nämlich der sinnlichen Welt und der Schatten der abstrakten Gedanken. Und das heißt, das waren dann die Menschen, die bereits beginnen konnten, nach praktischen Gedanken mehr die Welt äußerlich zu ordnen, was vorher mehr instinktiv geschehen ist. Das heißt, aus einem traumartigeren Bewusstsein geschehen ist. Daher gleich ein Nachsatz dazu, daher macht es heute wenig Sinn, Yoga anwenden zu wollen, um geistige Erkenntnisse zu bekommen. Weil der Yoga-Weg ist genau das Gegenteil. Der führt uns also zum Ich-Bewusstsein hin. Das war der Sinn. Und fast alle vorchristlichen Einweihungswege, das heißt geistige Schulungswege, bestehen darin, einmal den Menschen zu diesem klaren Selbstbewusstsein hinzuführen. Und eben die großen Meister darin waren die, die heute der christlichen Menschheit um Jahrhunderte darin vorausgegangen sind und den Weg bereitet haben. So ist es doch immer wieder, dass einzelne Individuen heute der Entwicklung vorauseilen und einmal etwas hereinbringen in die Welt, wo die anderen dann nachhinken lange. Also es dauert ja immer lange, bis sich neue Dinge in der Welt durchsetzen. Weil ich denke, also in der Naturwissenschaft in der heutigen Zeit, seit über 100 Jahren ist der Materialismus naturwissenschaftlich überwunden, weggefegt, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Wie viel wissen das heute? Man geht immer noch davon aus, die Wirklichkeit ist das, was ich angreifen kann. Das besteht aus Atomen. Die Atome sind so, weiß ich nicht, kleine Kugeln, irgend so solche Dinger, die wurlen da irgendwie durcheinander, stoßen sie wie kleine Billardkugeln. Man sieht in den Schulbüchern immer wieder noch die Abbildungen. Und aus dem lässt sich die ganze Welt erklären, wird behauptet. Na, das funktioniert nicht, das ist weg. Diese Kugeln sind unsere modernen Bilder, sind halt ein bisschen karger geworden, ein bisschen simpler, ein bisschen primitiver, sind halt Comics-Bilder halt sozusagen, aber wie wir uns vorstellen, die Welt in ihrer Wirklichkeit, aber so ist es nicht. Man kann natürlich weiterhin von Atomen sprechen, aber sie sind dann ganz was anderes. Sie sind ganz was anderes. Die Wissenschaft ist heute so weit, dass sie einsieht, dass der ganze Kosmos in Wahrheit eine Einheit ist. Dass man ihn nicht trennen kann in Einzelheiten, jedenfalls nicht vollständig. Das heißt, wenn da was passiert, reagiert der ganze Kosmos als ein Ganzes. Ist für uns unvorstellbar. Wie soll jetzt, wenn ich da die Brille fallen lasse, soll ich am Saturn was tun? Und was nicht nur am Saturn, am Sirius und sonst wo in der Andromeda-Galaxis? Ja, es tut sich was. Das sagt heute die Naturwissenschaft, nicht die Mystiker. Die Mystiker haben sie eh immer gesagt, dass das ein Ganzes in Wahrheit ist, ein Zusammenhängendes. Und das ist nur partiell eine Herauslösung davon gibt, aber niemals vollständig. Daher ist auch in Wahrheit nichts mit hundertprozentiger Sicherheit vorherberechenbar. Nichts. Nichts. Das sagt auch die Physik heute. Hat man im 19. Jahrhundert genau das Gegenteil geglaubt. Da strebte man noch eine streng deterministische Physik an. Das heißt, man hat gesucht Formeln, nach denen man zumindest im Prinzip ausrechnen kann, alles, was in Zukunft passiert. Man weiß ja natürlich klar, dass der Rechenaufwand so groß ist, dass man das nie schaffen wird, aber zumindest das Gedankenmodell, da hat man sich gedacht, der Kosmos funktioniert so, er ist vollkommen berechenbar. Na, was wäre das dann für ein Kosmos? Das wäre völlig toter, völlig geistloser Kosmos. Das wäre der Leichnam des Kosmos. Dann passiert genau das. Kommt kein neuer schöpferischer Einschlag mehr, nichts mehr. Nur mehr das Alte. Und dann kann man in gewisser Weise kann man schon vorhersehen, was dann passieren wird. Nämlich irgendwann wird das Ganze zerfallen. Und dann ist aus. Dann ist aus. Das ist im Grunde auch das Bild, das uns die physikalischen Gesetze zeigen, dass die Welt eigentlich im Grunde von Anfang an in einem Abbauprozess ist, wo nur dann zwei einzelne Inseln herausgehoben werden, wo auch eine Höherentwicklung zeitweise passiert, aber auch das wird alles zerfallen. Also unsere Erde wird mit Sicherheit einmal zerfallen, unsere Sonne wird einmal sich auflösen, alles wird sie in Einzelteile einmal zerstreuen. Und dann, wenn der Punkt erreicht ist, wo der Kosmos Gefahr läuft, nicht mehr, überhaupt nicht mehr dieses Ganze zu sein, sondern nur mehr Einzelteile, dann ist aus damit. Dann ist er am Ende. Dann ist er am Ende als Schöpfung. Da haben wir noch Zeit, brauchen wir uns jetzt nicht ad hoc Sorgen machen. Gibt es dringendere Sorgen. Aber das heißt, das Physikalische, Physische ist eine Perspektive. Das andere ist das Geistig-Schöpferische, das hereinkommt. Also diese Kräfte haben wir auch im Menschen. Jetzt ist also die Frage, was passiert mit dem Tod des Menschen? Mit dem Tod des Menschen, der physische Körper zerfällt, das ist offensichtlich. Also das ist das, was wir naturwissenschaftlich davon fassen können. Das ist klar. Im Übrigen so jetzt eine nur Randbemerkung, die ich einstreue, was wieder ein ganz eigenes Thema wäre. Im christlichen Bekenntnis gibt es doch als ganz wesentlichen Grundpfeiler die Frage der Auferstehung der Toten. Das ist die Frage, was das bedeuten kann. Also ich kann dazu jetzt einmal nur kurz sagen, es bedeutet sicher nicht, dass diese Dinge, die da zerfallen jetzt, dass die sich irgendwie dann wieder zusammenfügen und dann stehen wir so wieder da wie jetzt. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Wäre völlig sinnlos, weil dann haben wir erst wieder einen stofflichen Körper, der vom Zerfall bedroht ist. Das geht gar nicht anders. Unser stofflicher Körper kann nur im Laufe der Zeit zerfallen. Wir haben im Leben so eine gewisse Aufbauphase bis zur Mitte des Lebens. Da überwiegen die Lebenskräfte. Das ist in Wahrheit schon etwas, was nicht mehr ganz rein physikalisch, chemisch fassbar ist, wo diese Gestaltungskräfte drinnen sind, wo etwas sowas drinnen wirkt, was in einer primitiveren Art schon in den Pflanzen als Lebensprinzip wirkt, die Urpflanze Göttes, wenn man will. Nicht wahr? Pflanzen sind lebendig. Sie sind nicht beseelt, aber sie sind lebendig. Und dieses Lebensprinzip haben wir aber auch in uns. Also das brauchen wir auch. Das heißt, wir haben ein bisschen Pflanze auch in uns. Und wir haben aber noch etwas dazu. Wir haben das Seelische dazu, das wir in gewisser Weise mit den Tieren gemeinsam haben. Was jetzt auch wieder nicht so einfach heißt, dass der Mensch vom Tier abstammt, aber es ist auf jeden Fall ein Zusammenhang da. So wie wir einen Zusammenhang mit dem Pflanzenreich haben durch unsere Lebenskräfte, ja, wie wir sogar einen deutlich Zusammenhang mit dem Mineralreich haben, durch unseren physischen Körper. Und da wirken dann wirklich die physikalisch-chemischen Gesetze drin, die wirken ja auch in uns. Aber dann kommt das Leben dazu und dann kommt das Seelische, das dazu, was Steiner nennt, oft den Trieb- und Begierdeleib. Das haben auch die Tiere. Also das heißt, der Begriff des Leibes, wie ihn Steiner fasst, ist eigentlich sehr viel weiter gefasst als unser heutiger, was damit nur den physischen Körper meint. Wenn Steiner vom Leib spricht, sagt er, dass das eigentlich was Dreifaches in Wahrheit ist. Es gibt den physischen Leib, das ist das Stoffliche, das was wir fassen können, im Wesentlichen zumindest. Und dann gibt es den Lebensleib, das sind diese Lebenskräfte, die etwa auch in der Pflanze gestaltend wirken. Dort sogar am reinsten, nicht? Weil in der Pflanze wuchert das Leben. Eine Pflanze ist fast nicht aufzuhalten im Wuchern. Das sprengt den härtesten Beton und alles und breitet sich aus in den Raum hinein, soweit es geht, bis halt dann irgendwann die physikalischen Gesetze dem Grenzen setzen, dass ein Baum halt nicht mehr höher wachsen kann. Aber und solche Bäume kennen hunderte von Jahren, ein Jahrtausend vielleicht sogar alt, weil es gibt alte Bäume, die 1000 Jahre alt sind. Also im Grunde ist da das überschäumende Leben drinnen. Schon um Tierisches hervorzubringen, interessanterweise, das heißt, um Bewusstsein zu erzeugen, das die Pflanze nämlich nicht hat. Um Bewusstsein zu erzeugen, muss ich interessanterweise die Lebenskräfte beschränken, einschränken. Schon beim einfachsten Tier ist es doch so, dass das nicht einfach jetzt in die Welt hineinwuchert, immer weiter und weiter, sondern dass es irgendwann einmal, wenn das Tier ausgereift ist, eine abgeschlossene Leibesgestalt bildet und die ganzen Lebensprozesse auf das Innere beschränkt bleiben und nicht mehr dann nach außen, was weiter wuchert. Das bedeutet in Wahrheit einen ganz radikalen Einschlag in den Lebenskräften, ein Zurückdrängen der Lebenskräfte, um auf der anderen Seite aber was Neues auf höherer Ebene hervorzubringen, was Bewusstseinskräfte eben sind. Zuerst sehr primitiv natürlich, also so ein Regenwurm hat noch kein sehr ausgebreitetes Bewusstsein, aber er hat schon so etwas. Kann man natürlich wissenschaftlich schon wieder so schwer beweisen, weil man kann zwar feststellen, er reagiert natürlich, also wenn ihm irgendwie mit dem Strom piekse oder so reagiert er und auf gewisse Substanzen, Gerüche, was wir als Geruch empfinden, reagiert er und so weiter, auf Wärme reagiert er, das kann man testen, aber natürlich das Seelische kriege ich damit nicht, also und das ist schwer. Kann man sich vielleicht seelisch hineinversetzen in das Erleben eines Regenwurms. Das ist schwer. Bei den höheren Tieren ist vielleicht schon ein bisschen leichter, weil das mit unserem Seelenleben schon viel verwandter ist, obwohl auch noch sehr krasse Unterschiede in Wahrheit sind. Also das haben wir alles gemeinsam mit den Naturwesen draußen. Das Mineralische, das Pflanzliche, das Tierische, das tragen wir alles in uns. Das ist aber noch nicht unser schöpferischer Geist. Das ist noch was Extriges, über das zum Beispiel das Tier nicht verfügt. Jedenfalls nicht als einzelnes Tier. Natürlich waltet in der Natur insgesamt diese Schöpferkraft, die das hervorbringt, die die Pflanzen hervorbringt, die die Tiere hervorbringt, ja, die sogar die Mineralien hervorbringt in gewisser Weise, wobei das im Grunde ein Absterbensprodukt ist. Das ist auch jetzt wieder so ein spannendes Nebenthema. Es wird oft die Frage gestellt, ja, wie ist denn das Leben entstanden auf Erden? Vielleicht ist das Leben vorher da. Weil was wir überall verfolgen können, ist, dass Lebendiges stirbt. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und was bleibt dann zurück, was rein physisch, chemisch erfassbar ist, was Mineralisches im Grunde, das bleibt zurück. Vielleicht ist die Frage einfach falsch gestellt. Vielleicht ist nicht das Tote am Anfang, sondern vielleicht ist das Lebende am Anfang. Ja, vielleicht, wenn wir noch weiter gehen, ist noch früher das Seelische vielleicht. Und dahinter das Geistige, als die schöpferische Quelle. Da haben wir jetzt zwei so Punkte. Weil heute, naturwissenschaftlich will man alles so erklären, dass man es aus dem Toten erklärt. Aus dem will man die Lebensvorgänge erklären. Das Seelische, gut, über das redet man sowieso nicht, weil das sind Gehirnvorgänge, gut, aber das erzeugt halt das Phänomen, das wir als seelisch bezeichnen. Und das Geistige, da hört die Begrifflichkeit sowieso völlig auf. Weil eine Unterscheidung dann zwischen seelisch und geistig gibt es eh nicht mehr wirklich. So richtig, das ist sehr in Unklarheit versunken. Im Übrigen hat das Wurzeln, wieder in der Vergangenheit, in der Kirchengeschichte, wo im Jahr 869 gab es also ein Kirchenkonzil, da wurde einmal festgelegt, also der Mensch hat keinen eigenen Geist, aber er hat eine Seele, die geistige Eigenschaften hat. Aber keinen eigenständigen Geist, weil man hat Angst gehabt, dann ist doch der Mensch viel zu Gott ähnlich, weil das eigentlich geistig-schöpferische, das ist Gott. Und nein, das kommt uns nicht zu. Also haben wir nur eine Seele mit einigen geistigen Eigenschaften. Also Geist beim Menschen weg. Das hängt uns bis heute nach. Das hängt uns bis heute nach, das Problem. Das ist damals beschlossen worden. Also seit damals wird das als ketzerisch angesehen, davon zu sprechen, dass der Mensch einen eigenständigen Geist hat. Klar, das war auch die Zeit, wo bereits immer mehr dieses Selbstbewusstsein des Menschen, das Ich-Bewusstsein auch herauskommt. In der Vergangenheit war das noch nicht so stark da war das noch nicht so eine Gefahr, aber jetzt beginnt sich der Mensch dessen immer mehr bewusst zu werden und fängt dann vielleicht an zu sagen, ja, ich bin selber sowas wie ein kleiner Schöpfer, na, wo kommen wir denn da hin? Das kann ja nicht sein. Und ich bringe da eigenständig was herein. Also mach da ein Konkurrenzunternehmen auf, eher kleines, aber immerhin. Also das musste verboten werden sozusagen damals. Wissen die wenigsten, dass von daher das kommt, dass man erst, daher wurde immer mehr dann verwirrt der Unterschied zwischen Geistigem und Seelischem. Und das ist aber eine klare Unterscheidung. Das Steiner rechnet zunächst einmal das Seelische auf erster Stufe einmal zum Leiblichen dazu. Das heißt, wir haben also einen physischen Leib, wir haben einen Lebensleib und wir haben sowas wie einen Seelenleib. Und was heißt das? Das heißt nämlich schon etwas. Das heißt, dass alle diese drei Teile zunächst in gewissem Sinne der Vergänglichkeit auch anheimfallen. Nur beim physischen Leib sehen wir es jederzeit. Das können wir sogar Naturwissenschaft, hier brauchen wir nicht einmal Naturwissenschaft. Das ist offensichtlich. Aber auch mit diesen Lebenskräften. In diesen Lebenskräften, was wirkt da drin? Das sind die Kräfte, die unseren Körper gestalten, am Leben erhalten, die sozusagen, wenn man es modern ausdrücken will, steuern, wie das da alles passiert. Das ist nämlich nicht nur physikalisch-chemisch erklärbar. Das ist sozusagen, wenn man so will, wird man halt sagen, die Software, die da drin läuft. Nur die ist etwas wirklich Eigenständiges. Kommt im Übrigen die Physik auch wieder immer mehr jetzt zu der Erkenntnis. Man sagt also, gut, Materie, das im alten Sinn, das gibt's nicht. Energie ist das Nächste. Aber das ist auch schon immer der letzte Stand. Jetzt sagt man, Information ist das Letzte. Energie ist auch nur eine Erscheinungsform von Information. Das ist jetzt was, was man schon gar nicht mehr greifen kann. Da sind wir eigentlich schon in einem völlig übersinnlichen Bereich drinnen. Also die Naturwissenschaft grapscht eh immer dorthin. Weil es nicht anders geht, weil sie steht irgendwo an. Also das sozusagen das, was sich rein innerhalb des sinnlich Fassbaren abspielt, das stößt an Grenzen. Die Naturwissenschaft ist diesbezüglich, wenn sie konsequent betrieben wird, nämlich genial. Sie führt uns genau hin an die Grenzen, wo man sagt, da muss noch was anderes sein. Und das heißt, man braucht nie glauben, dass eine Naturwissenschaft würde jetzt in Wahrheit das Geistige widerlegen oder sagen, das ist ein Blödsinn. Das sind vielleicht eine ganze Menge dogmatischer Wissenschaftler, die halt das nicht in ihrem Weltbild drinnen haben wollen. Aber die fortschrittlichen Denker kommen an diese Grenzen heran und spüren das sehr deutlich. Und für dieses gerade eine Bestätigung dessen, dass es Geistiges gibt. Das ist nämlich interessant, wenn man etwa große Naturwissenschaftler nimmt, wie unseren Erwin Schrödinger, diesen österreichischen Wissenschaftler, der sehr wesentlich mitbeteiligt, Dankeschön, sehr wesentlich mitbeteiligt war an der Entwicklung der Quantenmechanik, der die sogenannte Schrödinger-Gleichung entwickelt hat. Und noch der funktioniert halt im Grunde die ganze Elektronik, alles. Also die ganzen Klumperter, die wir da heute haben, funktionieren auf der Grundlage. Alles auf der Grundlage, dass es Materie im klassischen Sinn nicht gibt. Und also da kommt man weiter. Und jetzt ist es halt langsam, wird es die Information. Das ist natürlich wieder sehr abstrakt gefasst. Aber in Wahrheit kommt man dorthin, was Steiner in etwa meint mit diesen Lebenskräften, mit diesem Lebensleib des Menschen. Was in der Natur draußen wirkt, was sich aber eben auch verkörpert in den einzelnen Lebewesen, sogar in den Pflanzen eben schon. Aber auch das ist im gewissen Sinn der Vergänglichkeit anheimgegeben, das heißt, mit dem Tod des Menschen beginnt auch das sich aufzulösen. Das ist ja auch was wir uns nicht mitnehmen können. Und darin, was lebt darinnen? Also das, was unseren Körper gestaltet, es lebt darin, aber zum Beispiel auch das, was unser Gedächtnis ist in Wahrheit. Wieder sowas, wir sagen halt, naja, Gedächtnis, das hat was mit Gehirnfunktionen zu tun. Die spielen natürlich eine wesentliche Rolle, nämlich um unsere Erinnerungen abrufen zu können. Dazu sind sie ganz wichtig und die große Schwierigkeit haben wir immer, Erinnerungen abzurufen, überhaupt wenn wir für eine Prüfung lernen oder so, fällt uns das besonders schwer. Da will es gerade überhaupt nicht heraus, wie tue ich denn da? Das liegt aber nicht daran, dass es nicht in unserem Gedächtnis wäre. In Wahrheit nämlich haben wir alle, da wir diesen Lebensleib haben, ein vollkommen fotografisches Gedächtnis. Was wir jemals gesehen, gehört, erlebt, gelesen oder sonst wie haben, sitzt da drinnen. Hundertprozentig und vollkommen. Und zwar mit all dem, was wir, während wir das gesehen haben, nicht einmal bewusst uns dessen geworden sind. Weil wie viel sehen wir denn bewusst? Denken Sie einmal, wenn Sie durch eine Straße gehen, Sie haben alles gesehen rundherum. Wenn man Sie nachher fragt, was haben Sie denn alles gesehen? Ja, Menschen und ja, Marie-Hilfer-Straße, laut war es. Können Sie das Detail beschreiben? Nein, wahrscheinlich nicht. Gehört ein sehr, sehr starkes Bewusstsein dazu. Muss man sehr, sehr wach sein, dass man das wirklich zumindest mehr Einzelheiten mitkriegt. Also das heißt, unser waches Bewusstsein ist noch gar nicht so wach, wie wir immer glauben. Das ist auch noch einiger Entwicklung bedürftig. Steiner war da sehr, sehr weit diesbezüglich. Es gibt einmal so eine nette Anekdote, ist er mit wem spazieren gegangen, haben sie irgendwas sehr intensiv über was gesprochen und nachher gefragt, du, wie viele Bäume waren da in der Allee, durch die wir gegangen sind? Was Bäume? Ja, habe ich da nicht gesagt. Jetzt, Steiner hat es genau sagen können, genau die Anzahl gewusst. Einfach weil er wach genug ist. Also es gibt Unterschiede, es gibt Menschen, die wacher sind, es gibt Menschen, die weniger wach sind und das kann man auch trainieren bis zu einem gewissen Grad. Also das Bewusstsein des Menschen ist entwicklungsfähig. Also in diesem Lebensleib sitzen zum Beispiel unsere Erinnerungen drinnen. Nach dem Tod ist das Erste, was wir erleben. Weil mit dem Tod, was passiert da? Da fällt sozusagen der physische Leib weg. Also wir trennen uns von unserem physischen Leib. Das ist der Moment des Todes, dass wir uns trennen davon. Das heißt, dass sich das Leben trennt von diesem physischen Leib. Und das Leben ist eben vor allem einmal dieser Lebensleib. Also diese Lebenskräfte, die gestaltend in dem physischen Leib wirken. Und das ist dann etwas, was man ab und zu auch an Schilderungen hören kann, also Menschen, die zumindest in Todesnähe kommen. Und in Todesnähe kann es eben passieren, dass diese Lebenskräfte bereits sich beginnen zu lockern vom physischen Leib. Dann bekommt man einen Einblick, so eine Art Lebenspanorama. Man sieht sein Leben so wie in einem Film ablaufen, irgendwo vorbei. Das ist was doch relativ oft geschildert wird. Das liegt daran, weil eben wirklich zum Beispiel durch einen Schock oder man kommt in Lebensgefahr, dass gelockert wird der Lebensleib und man dann hineinschaut unmittelbar in diese Ätherkräfte. Wir hier so ganz gesund und wach leben, haben eigentlich das Problem, dass unser Gehirn, unser physischer Leib den Einblick abdämpft in diese Erinnerung. Wir müssen uns eigentlich also mühsam einen Weg durchbohren, sozusagen zu dort, wo sie eigentlich sitzen. Und das heißt, wir müssen gewisse Gehirnprozesse dann so lenken, dass wir diesen Durchblick bekommen, ein bisschen. Aber er ist immer sehr stark getrübt, da ist schon wieder der Schleier der Maya, auch da darüber. Sehr stark heute bei uns. Ja. Auch interessant vielleicht etwas. In alten Zeiten war das Gedächtnis der Menschen viel stärker. Für das, was sie erlebt haben. Sie haben nur allerdings die Welt, eben, wie wir es schon besprochen haben, ein bisschen anders erlebt als wir. Aber das Gedächtnis war stärker. Und es war so stark in ganz frühen Zeiten, dass es sogar über das Leben des einzelnen Menschen hinausging. Ja, erstens einmal in früheren Inkarnationen unter Umständen, aber vor allem auch die Ahnenreihe zurück. Es gab ein Kollektivgedächtnis. Zum Beispiel der Psychologe C.G. Jung spricht manchmal vom sogenannten kollektiven Unbewussten. Gewisse Dinge, die also zumindest einer Menschengruppe oder so gemeinsam sind, das war sehr viel konkreter noch in alten Zeiten, als es so ein, nämlich warum? Weil damals, als die Menschen noch nicht so individuell waren, waren sie auch zwar natürlich ihren physischen Körper noch voneinander getrennt, das ist klar, sonst wären es siamesische Zwillinge gewesen, aber ihren Lebenskräften nach waren sie nicht so stark getrennt voneinander. Diese Kräfte sind nämlich tatsächlich in einem viel stärkeren Austausch mit der Umgebung als unser physischer Leib. Der ist halt sehr, sehr stark abgeschlossen. In Wahrheit auch nicht ganz, weil wir müssen auch atmen und Nahrung aufnehmen und so weiter. Wir leben in Wahrheit auch in einem ständigen Austausch. Nicht wahr? Darum spricht man auch von einem Stoffwechsel. Also unser Organismus braucht einen ständigen Stoffwechsel. Also auch im Physischen können wir in Wahrheit nicht wie eine Statue isoliert existieren. Das ist noch viel stärker im Bereich der Lebenskräfte. Da gibt es noch einen sehr, sehr viel stärkeren Austausch. Und das war in der Vergangenheit noch viel stärker, als es heute ist. Aber es ist selbst heute noch bis zu einem gewissen Grad vorhanden. Es ist insbesondere sehr stark vorhanden in der Beziehung des Kindes zur Mutter. Also in den ersten Lebensjahren ist das ganz stark, die Verbindung. Also da ist eine ganz starke Verbindung der Lebenskräfte noch der Mutter mit der des Kindes. Und wenn das nicht da ist, wenn das gestört ist, dann ist das schon für das Kind sehr problematisch, weil da gerade sehr, sehr viele wichtige Dinge veranlagt werden im physischen Leib, die später nicht mehr so gebildet werden können. Was da versäumt wird, was da zerstört wird, ist im Grunde nicht mehr aufzuholen. jedenfalls im Physischen nicht mehr. Das, man kann dann gewisse Ausgleiche natürlich schaffen, indem man in den höheren Leibesgliedern, also in diesen Lebenskräften und im Seelischen arbeitet und dort was verbessert, was ein bisschen einen Ausgleich bringen kann, aber das Physische ist dann irreparabel gestört. Ja, und das war also eben diese ätherische, diese Lebenskräftegemeinschaft, ätherisch, jetzt habe ich ein Wort gebraucht, Steiner nennt das auch den Ätherleib, einfach, er nimmt es aus dem Griechischen, er ist nicht zu verwechseln bitte mit dem, was man in der Physik im 19. Jahrhundert als Äther, als hypothetischen Äther verwendet hat. Da dachte man also, das Licht braucht irgendein, muss durch irgendeinen Stoff durchgehen, das geht doch nicht anders, weil alles funktioniert stofflich, also muss auch das Licht irgendeine stoffliche Grundlage haben. Also hat man den Äther erfunden, der sollte dann allerdings, wie man es durchgerechnet hat, sehr merkwürdige Eigenschaften haben. Er sollte also ganz beweglich sein, müsste aber dicht, 10.000 Mal dichter als Stahl sein, weil sonst ist die Lichtgeschwindigkeit nicht erklärbar. Also komisches Ding, das Ganze. Hat man dann zu Recht verworfen. Also das meint Steiner nicht mit dem Begriff Äther. Also er greift da eher auf den griechischen Begriff zurück. Die Griechen kannten das nämlich noch im Erleben. Also sie hatten noch ein gewisses Erleben dieser Lebenskräfte. Etwa die ganzen griechischen Statuen, die ganze griechische Kunst ist in Wahrheit erklärbar daraus, dass sie von innen her noch diese gestaltenden Lebenskräfte erlebt haben. Sie haben nämlich nicht nach Modell gearbeitet. Also die großen griechischen Künstler haben nicht nach Modell gearbeitet. Ganz anders dann in der Renaissance, da arbeitet man nach Modell. Das ist anders. Die Griechen, der hat einfach dieses, man könnte sagen, dieses innere Körpererleben, aber dieses innere Körpererleben hat damit zu tun gehabt, dass er spürt diese Lebenskräfte, die eigentlich meinen Körper gestalten. Und nach dem baue ich. Ich fühle innerlich eigentlich die Finger, ich fühle innerlich die Muskeln, das alles, was da gestaltend wirkt. Und nach dem mache ich meine Statuen. Und daher mache ich aber Idealstatuen, weil in diesem Lebensleib ist sozusagen das Idealbild des Körpers drinnen. Heute bei unserem heutigen Menschen das individuelle Idealbild. Nur das Physische gibt halt einen gewissen Widerstand, auch die Vererbungslinie gibt einen gewissen Widerstand, dass das halt dann nur gebrochen herauskommt und dann sind wir halt doch kein Adonis oder Aphrodite. Das ist halt ein Jammer. Das ist der Widerstand des Physischen, der sich dagegen setzt. Ja, es ist schwierig. Ja, aber das löst sich also auch mit dem Tode auf. Das heißt, in gewisser Weise fernen sich auch unsere Erinnerungen an dieses Erdenleben. Also das heißt, die Frage ist, wie ist das Erleben dann nach dem Tod? Also es fernt, was entfernt sich einmal? Also es ist sicher einmal weg, das sinnliche Erleben, das ist klar. So wie wir durch die Sinne erleben, das ist weg und der abstrakte Verstand, also das heißt, unser logisches Denken, das ist auch weg. Das ist praktisch sofort weg, weil das braucht wirklich unseren physischen Körper. Das braucht unsere Sinnesorgane, das braucht unsere Gehirnstrukturen. Das logische Denken ist fest ans physische Gehirn gebunden. Daher kann man wunderbar erklären, also in der Gehirnforschung, wie gewisse Denkprozesse zusammenhängen mit Gehirnvorgängen, das kann man fast eins zu eins abbilden, das ist völlig richtig, nur das hat halt mit Geist noch nichts zu tun. Aber das ist weg. Als nächstes geht unser Gedächtnis weg. Auch das geht weg. Es bleibt zwar in gewisser Weise in Entfernung, sage ich mal, sichtbar, weil es wird sozusagen so wie der physische Leib sich halt auflöst in die Erdenwelt hinein, letztlich so löst sich dieser Lebensleib in die umgebende Ätherwelt, wenn man so will, auf. Und dort bleibt es irgendwo und es bleibt auch in einem gewissen Zusammenhang dort. Überhaupt jetzt, wo die Individualisierung des Menschen bereits sehr weit fortgeschritten ist. Also das heißt, man muss nicht jetzt Angst haben, dass man gar nichts mehr davon mitkriegt, dass das einfach für ewige Zeiten verloren ist. Aber es macht ja auch einen gewissen Sinn, dass das aber andererseits auch einverwoben wird, dieser ganzen Lebenswelt, weil wir im ganzen Leben hier trotzdem Erfahrungen, alles Mögliche sammeln. Erfahrungen auch, in denen Geistiges drinnen ist, weil da wir Menschen sind, haben wir dieses Schöpferische in uns. Ob wir es dazu bekennen oder nicht, wir haben es trotzdem in uns, es wirkt in uns. Jeder von uns hat schöpferische Momente in Wahrheit, sonst wäre man nicht Mensch. Ob wir es merken oder nicht, ist ein anderes Kapitel. Das heißt, da ist etwas, was wir eben auf ganz individuelle Weise einprägen, auch diesen Lebenskräften. Also es ist nicht nur etwas, was wir der Natur entnehmen, sondern wir prägen umgekehrt dem auch etwas ein. Wir prägen etwas hinein und das übergeben wir der Welt in gewisser Weise, wirkt auch in der Welt. Es ist interessant, es sind Phänomene auch, die man einmal näher verfolgen sollte. Es gibt so Naturwissenschaftler, die aber sehr angefeindet werden, die sich auch mit solchen Phänomenen beschäftigt haben. Zum Beispiel, wenn gewisse Dinge das erste Mal gemacht werden, also ganz neu sind, dann ist es sehr schwer. Je öfter sie gemacht werden, desto leichter fällt es anderen Menschen, das auch zu erlernen, diese Fähigkeiten zu erwerben. Und da ist was dran. Da ist was dran. Nicht wahr? Zuerst einmal muss ich den schöpferischen Impuls hereinbringen. Das ist einmal schwierig. Und ich muss ihn hineinbringen, um ihn wirklich hier umzusetzen in der sinnlichen Welt, muss ich ihn letztlich bis in den physischen Körper herunterbringen. Sonst passiert äußerlich nichts. Sonst bleibt es vielleicht eine flüchtige Idee oder irgendwas. Also ich muss es sehr konkret herunterholen. Das heißt, aus dem Schöpferischen, aus dem Ich des Menschen, in den Seelenleib hineintragen, in die Lebenskräfte hineintragen, bis ins Physische hineintragen, namentlich sogar bis in die Gehirnstruktur hineintragen. Weil in Wahrheit, auch da könnte man sehr deutlich heute sehen, es stimmt nicht, dass das Gehirn denkt, sondern das Denken baut das Gehirn. Indem wir denken, bauen wir ständig am Gehirn. Das kann man heute naturwissenschaftlich verfolgen. Man zieht nur nicht überall die richtige Konsequenz daraus. Aber wenn wir in unserem Bewusstsein Gedanken entwickeln, entstehen als Folge gewisse Prozesse im Gehirn. Das kann man heute messen. Das kann man heute sogar bildhaft darstellen. Also mit Computertomographie und solchen Sachen kann man ja heute ins Gehirn hineinschauen und kann ihm zuschauen beim Denken. Also wir sind heute so weit, dass wir schauen können, was im Physischen passiert, wenn wir denken. Aber das Denken selber ist eben nicht Physisches, sondern es wirkt bis ins Physische hinein. Also bis da hinein müssen wir es tragen. Und namentlich also dieses, dass wir es in diese Ätherkräfte, in diese Lebenskräfte hineintragen, die dann im Gehirn bauend wirken, das hat eine Auswirkung letztlich in der ganzen Welt, weil eben wie ich schon vorher sagte, die Ätherkräfte, diese Lebenskräfte sind nicht so isoliert voneinander bei den Menschen, nicht so isoliert, wie wir körperlich, physisch körperlich voneinander isoliert sind. Das heißt, wenn das da ist in der Welt, dann wirkt das weiter und es wirkt noch stärker weiter, wenn wir es eben nach dem Tod dieser Ätherwelt so richtig voll und ganz übergeben, dann wirkt es noch stärker. Das heißt, wenn Menschen hier auf Erden Gedanken entwickeln, dann sind die ganz nett und gut und geben eine gewisse Richtung an. Ihre eigentliche Fruchtbarkeit bekommen sie dann, wenn sie sich frei in der Ätherwelt entfalten können. Dort leben sie nämlich drinnen, dort stecken sie drinnen. Nämlich die schöpferischen Gedanken, nicht die logischen Gedanken. Die logischen nicht, die legen wir mit dem Gehirn ab. Aber das, was an Bildekräften, an lebendigen Bildekräften darinnen steckt, das übergeben wir dieser ätherischen Welt. Und da drin wirkt's. Jetzt müsste man die Kunst entwickeln können, da Zugang zu finden. Dann könnten wir was herein, dann könnten wir Gedanken, lebendige Gedanken hereinholen, die wir hier mit unserem Gehirn, das uns eigentlich stört dabei, gar nicht denken könnten. Wir brauchen es halt, um bewusst zu werden. Das ist der andere Punkt. Aber darum tun wir uns so schwer, wirklich lebendige Gedanken zu erhaschen. No, Steiner erzählt eigentlich ja selten sehr Persönliches, aber manchmal doch. Und da erzählt er, dass er doch begonnen hat damit, seinen ganzen Werdegang damit, sich mit Goethe zu beschäftigen. Er hat sich lange Zeit sehr intensiv mit Goethe beschäftigt. Und was er dann später als Anthroposophie gegeben hat, als Geisteswissenschaft begründet hat, von dem sagt er ganz deutlich, das baut auf Goethe. Ganz stark. Dort sind die Dinge drinnen. Erstens einmal in Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten, also was etwa in der Farbenlehre, in der Metamorphosenlehre, wo diese Urpflanze vorkommt. Das sind die Dinge, die er weiterbildet. Namentlich aber dann auch, was so wirklich die geistigen Einblicke bedeutet, etwa das, was Goethe in seine Märchen niedergelegt hat. Das kaum wer kennt, das ist das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Ich sag mal, ist ein komisches Märchen, sonst wären wir nie fertig. Aber es ist eine schöne Geschichte halt, ja. Aber da ist unheimlich Tiefes drinnen. Steiner sagt, da steckt die ganze Anthroposophie so im Abbild drinnen. Heute in Bildern, wir können es halt schwer lesen. Goethe selber war sich nicht ganz bewusst, was es ist. Aber er war sich schon bewusst, dass da was hereinkommt. Er war sich schon klar, ich habe mir da nicht irgendwas ausgedacht. Da hätte sich sehr verwahrt dagegen. Aber es ist halt, er hat es versucht, halt in Bildern zu schildern. Oder wenn Sie nehmen, seinen Faust, namentlich den zweiten Teil. Wenn man sich das anschaut, meistens denkt man sich, um was geht's da eigentlich? Man schaut sich an und sagt, versteht er eigentlich gar nichts davon. Aber es sind opulente Bilder und sehr sinnliche Bilder, aber in Wahrheit sind es Bilder für was Übersinnliches. Und sehr konkret, wenn man mal ein bisschen Anregung hat, wie man diese Bilder lesen soll, dann fallen einem Schuppen von den Augen. Steiner hat Anregungen dazu gegeben, wie man das lesen kann, dann kommt man drauf, das ist genial, was da drin. Die Bilder sind so stimmig und in ihrer Systematik, was einem so chaotisch erscheint, so durcheinander, willkürlich durcheinander gewürfelt erscheint, kriegt plötzlich einen totalen Zusammenhang und einen totalen Sinn. Es ist einfach, ich möchte fast sagen, die beste Psychologie, die ich kenne, aber Psychologie in Bildern. Nur wenn man sie lesen können, aber sie geht tiefer als vieles andere. Also von diesen Dingen ist Steiner ausgegangen und er sagt nur, ich habe nicht versucht jetzt, was man mir dann auch oft vorgehalten hat, ihm nämlich Steiner, weil er hat ja dann gearbeitet, also am Goethe-Archiv in Weimar auch und eben mit den naturwissenschaftlichen Sachen und man hat ihm dann teilweise vorgeworfen, dass er halt nicht so exakt philologisch arbeitet, wie man das erwartet und weil eigentlich soll man ja nur archivieren und halt logisch die Stücke zusammenordnen, mehr soll man nicht tun. Das heißt also, man verwaltet den Leichnam von Goethes Werk im Grunde. Ja, hat schon auch einen Sinn natürlich, aber nur dabei kann man nicht stehen bleiben, weil damit fängt man nicht viel an. Also man kann mit der Farbenlehre, so wie sie damals war, wenn ich die heute nur dabei stehen bleibe, werde ich nicht viel weiterkommen. Wenn ich die Metamorphosenlehre nur so nehme, wie sie Goethe gegeben hat, ist das auch nicht genug. Ich muss sie eigentlich lebendig fortbilden. Die Frage ist, wo kriege ich die Einfälle dazu? Wo kriege ich die Ideen dazu? Ich kriege sie aus diesen Lebenskräften, die von Goethe nämlich übergeblieben sind. Die sind nämlich da. Und Steiner hat gesagt, dazu habe ich den Zugang gesucht. Dazu. Und zwar habe ich ihn gefunden, gerade dadurch, dass ich versucht habe, möglichst meine eigenen intellektuellen Erwägungen völlig zurückzustellen. Das heißt, ich muss nicht immer als Wissenschaftler stolz sein, ich habe das gedacht, ich habe das gemacht, sondern ich versuche einmal vorurteilslos mich frei zu machen von dem ich denke und ich meine und ich glaube, sondern versuchen zu empfangen, diese Ideen, wenn man so will, diese lebendigen Ideen, die da sind, die vorhanden sind und sich dadurch befruchten zu lassen. Und das ist nicht einmal noch der Geist Goethes, es ist noch nicht der Geist Goethes, es ist die zweite Leibeshülle sozusagen, also physischer Leib, Ätherleib, Lebensleib. Also es bleibt alle möglichen Bruchstücke von uns zurück. Ähnlich ist es dann mit dem seelisch-astralischen, das ist die nächste Ebene. Das Seelische ist das, was uns das Bewusstsein ermöglicht, noch nicht das Selbstbewusstsein. Bei uns ist es schwer zu trennen. Es ist also die Grundlage des Bewusstseins, sagen wir mal. Also, dass wir überhaupt Sinnliches erleben können, dass wir sinnliche Farben erleben können, das liegt alles an dem Astralischen. Dort ist nämlich in Wahrheit die Realität dieser Dinge drinnen. Wir haben am Anfang davon gesprochen, die Naturwissenschaft hat sehr schwer zu erklären, wie ist denn das, wie sich Rot erlebt. Sie kann zwar die Gehirnprozesse dazu aufzeigen und was sie im Auge und sonst wo tut, aber man kommt niemals dazu, das Rot zu erfassen. Weil wenn ich sage, das ist eine Wellenlänge von 600 Nanometer oder was, es sagt nicht wirklich viel über das Erleben des Rot. Also, die Realität des Roten ist eigentlich im Seelischen. Dort ist sie zu finden. Das sind so die Dinge, die in diesem Lebensleib, in diesem Seelenleib drinnen wirken. Und das haben auch die Tiere in unterschiedlichen Graden. Ein Regenwurm halt noch wenig und die höheren Tiere mehr, manchmal sogar reicher als wir. Und da ist auch drinnen natürlich das Triebmäßige, das Begierdemäßige drinnen, also alles, was mit sinnlicher Begierde auch zu tun hat. Das alles lebt da drinnen. Und davon müssen wir auch sehr viel natürlich loswerden nach dem Tod. Das ist auch etwas, was nicht bleibt. Na, ist klar, was nützen uns sinnliche Begierden in einem übersinnlichen Bereich? Nicht wirklich viel, sie können höchstens ein Hindernis sein. Ja, selbst die Sinnesqualitäten selber sind, obwohl sie eigentlich schon was Seelisches sind, sind noch was relativ Niederes, Erdverwandtes. Also da gibt es sehr viel Höheres, Feineres noch. Das muss im Grunde alles weg. Was überbleibt, und jetzt sind wir bei der Frage unsterbliche Seele. Wir haben jetzt immer unterschieden zwischen dem Ich, zwischen dem Geistigen und der Seele. Jetzt ist die Frage, bleibt von dem Seelischen gar nichts? Überbleibt nicht dieser schöpferische Kern, der fast überhaupt nicht zu fassen ist. Was ist dieses Ich des Menschen eigentlich? Weil es ist nicht der Inhalt unseres Seelenlebens, das ist seelisch. Also was ist das Ich eigentlich? Wir wissen davon nur, ja, ich bin's. Und sonst wissen wir fast nichts darüber. Der Rest ist eigentlich seelisches Erleben. Und selbst dieses Ich bin's erleben wir auch nur im Abdruck des Seelischen, sonst hätten wir es nicht erleben. Also das ist eigentlich so der blinde Fleck fast. Ist aber auch klar, eigentlich ist das Ich, das Selbstbewusstsein, das ist eigentlich das, dass das alles erlebt, dass das alles betrachtet. Jetzt halt nicht im äußeren Sinn, dass auch das Seelische anschaut, unter Anführungszeichen genommen. Das kann sie natürlich nicht selber sehen, so wie sie das Auge nicht selber sieht. Weil wir sehen mit Hilfe des Auges, aber das Auge sieht gerade sich selbst nicht. Höchstens, wir haben einen Spiegel davor, dann haben wir ein äußeres Hilfsmittel. Wir haben auch so einen Spiegel ein bisschen, um unser Ich zumindest als Ich bin zu erleben, nämlich unseren physischen Körper, der ist der Spiegel, der ist der finstere Spiegel, an dem wir so den Abdruck merken, dass so etwas da ist. Aber wie es ist so genau, das wissen wir eigentlich in Wahrheit nicht. Also das heißt, wie schaut es mit dem Seelischen aus? Alles das, was die sinnlichen Begierden, die Sinnesqualitäten sind, das müssen wir loswerden, das können wir in einem rein seelisch-geistigen Dasein in Wahrheit nicht brauchen. Das hat einen Nutzen nur hier auf Erden. Das kann recht unangenehm sein, das loszuwerden. Während dem hängen wir sehr. Na, wir wissen doch hier schon, wie schwer es ist, sich das Rauchen abzugewöhnen oder wenn man die Essgewohnheiten umzustellen. Die Stelzen ist halt so gut und schmeckt so, ich weiß eh, jetzt habe ich schon 120 Kilo, aber sie schmeckt trotzdem so gut. Also ich sollte mich einschränken, aber es fällt halt sehr schwer. Also es fällt einem schwer, diese Dinge loszuwerden. Man sieht daher auch, dass das in Wahrheit nicht das Ich ist, was da drin lebt. Das ist im Gegenteil, das widerstrebt dem Ich. Das ist so halt wir müssen immer kämpfen ein bisschen damit. Also wer ist da der Stärkere? Oft, ja, ich oder ich, genau. Genau, was der Nestor so schön sagt. Aber das andere Ich, das ist eben eigentlich das, was in diesem Seelenleib drinnen triebhaft mehr wirkt und was uns halt sehr ans Sinnliche zieht und eben treibt eher und wo wir gar nicht so frei sind. Natürlich, der Trinker, der Alkoholiker sagt, also, ich will ja trinken, ich will ja, aber es stimmt ja nicht in Wahrheit und er kommt nicht los davon. Also nach dem Tod müssen wir loskommen davon. Da bleibt uns dann nichts anderes übrig. Also irgendwann müssen wir es tun. Das heißt, wir können es aussuchen, ob wir es schon hier während des Lebens ein bisschen versuchen, auf ein normales Maß zu bringen, oder ob wir es dann nach dem Tod ein bisschen schwerer haben, es loszuwerden. Dort müssen wir es auf jeden Fall, da bleibt nichts anderes übrig, weil das Geistige in uns hat er zunächst einmal das Bestreben, zu seiner Heimat zurückzukehren, das ist einmal das Geistige, das heißt in die Quelle des Schöpferischen, wenn man so will, wie immer die beschaffen sein mag, das, da kann man so wenig darüber sagen, wie wir über unser Ich sagen können zunächst einmal. Ein bisschen was kann man schon darüber sagen, aber es ist wieder ein eigenes Thema. Gut, jetzt ist die Frage, was bedeutet es für das menschliche Ich, dass es hier in eine physische Verkörperung überhaupt hereinkommt? Jetzt könnte man wirklich sagen, da haben doch die alten Inder recht und die Buddhisten recht. Das ist ein Jammer, dass wir da herunter müssen, uns mit diesen Dingen abquälen und dann müssen wir das alles wieder loswerden, nach dem Tod auch noch. Es ist ja eigentlich grässlich und eigentlich sind wir Geistiges. Warum sind wir wirklich daher versetzt? Welchen Sinn macht das? Ja, der Punkt ist nur, dass wir dieses klare, wache Bewusstsein nur hier erwerben können. Gerade hier, wo wir es am allerschwersten haben, am Widerstand, erwacht das Bewusstsein. Dort, wo kein Widerstand ist, wo kein Spiegel sozusagen ist, in dem wir uns anschauen können, der uns entgegensteht, dort können wir uns nicht bewusst werden, unserer selbst. Das heißt, dass wir diesen schöpferischen Funken, dieses Ich in uns haben, heißt noch nicht automatisch, dass wir auch ein Bewusstsein davon haben. Dann würde irgendwie unbewusstes Schöpferische da hereinfließen in die Welt, aber wir würden uns nicht selbst dessen bewusst werden. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen in eine Welt hinein, in der wir anrennen können, im wahrsten Sinne des Wortes, und daran aufwachen. Wenn wir da bei der Tür rausgehen und nicht aufpassen, rennen wir mit dem Kopf an, dann wissen wir sicher, dass da eine etwas niederere Tür ist, ein Türstock ist. Dann wacht das Bewusstsein auf. Also das Bewusstsein wacht immer, ja, im Grunde ist das meistens schmerzhaft ein bisschen sogar. Bewusstsein ist in gewisser Weise immer eine Art leiser Schmerz. Was wir so normales Schmerz empfinden, ist halt dann nur ein relativ diffuses Bewusstsein an Stellen, wo das Bewusstsein möglichst nicht aufwachen sollte. Also zumindest in unserem heutigen Entwicklungszustand ist für uns nicht so gesund, wenn unser Bewusstsein in den Organen beginnt aufzuwachen. Weil das heißt dann, es tut uns was weh. Und das tritt dann auf, wenn nämlich da eine Störung drinnen ist. Weil dann eckt unser Bewusstsein, unser Ich, eckt dann dort nämlich an in Wahrheit und findet da einen Widerstand, den es beim gesunden Organismus nicht findet. Dann fängt es an, dort weh zu tun und dann wachen wir dort auf, aber halt sehr diffus, weil Schmerz wird es vor allem dann dadurch, weil unser Bewusstsein das nicht bewältigen kann. Die Entwicklung des Bewusstseins ist ein sehr langer, sehr, sehr weiter Weg, und wenn man sich vorstellt, wir müssten bewusst miterleben, was alles sich in jeder Sekunde in unserem Organismus tut. Stellen Sie sich vor, Sie hätten das alles im Wachbewusstsein vor sich. Wir wären völlig überfordert. Wir wären völlig überfordert damit. Also darum lieben wir ja heute so die Abstraktion und so möglichst alles reduzieren und aber das klar fassen, das lernen wir wenigstens. Das wenige klar fassen, und die Kunst muss sein, einmal immer mehr klar zu fassen. Das Bewusstsein der Menschen in alter Zeit war viel weiter in Wahrheit. Also dieses Bilderbewusstsein, von dem wir gesprochen haben, mit dem sie die Naturgeistigkeit noch erlebt haben. Es war viel weiter, die haben viel mehr Dinge erlebt, die wir heute gar nicht erleben, von dem was dann die meisten dann heute sagen, das Aberglaube oder lächerlich, die haben es erlebt. Und das war viel bunter und viel reicher, als wir heute die Welt sehen. Aber sie waren eben nicht so ganz wach dabei. Sie waren in einem eher träumerischen Bewusstsein dabei. Sie haben sich nicht so klar unterscheiden können davon. Das lernen wir erst, indem wir immer härter anrennen an die Welt. Uns immer mehr hineinwagen in das dichte Physische. Das heißt, das ist ein Lernprozess, den die Menschheit durchmacht. Die Frage ist, was haben wir als Einzelner davon? müssen wir nicht vielleicht auch teilnehmen an diesem Prozess immer wieder und Stufe für Stufe was dabei dazulernen. Nicht wahr? Wir lernen etwas dabei, wir lernen etwas am Bewusstsein, wir lernen etwas daran, unseren Triebleib, unseren Seelenleib in den Griff zu bekommen und den zu zügeln irgendwo. In alten Zeiten war das noch viel schwieriger, es ist den Menschen noch schwerer gefallen und man hat das viel mehr noch durch äußeren Druck und äußere Regeln, strenge Gesetze und so weiter, drakonische Gesetze, erzwungen von außen, aber das ist ja dann noch nicht das wirklich eigene Ich, sondern das ist halt, dann ist die Angst stärker als der Trieb und dann wird es aber eigentlich von außen beherrscht. Das war notwendig in der Vergangenheit. Ich meine, es ist heute noch, wenn Sie denken, also teilweise in islamischen Ländern, wo es ganz streng gehandhabt wird, wird dann wirklich noch dem Räuber die Hand, mit der er geraubt hat, abgehackt oder sowas. Also drakonische Strafen. Ja, in alten Zeiten war das notwendig. Anders hätte man die Triebe der Menschen nicht bändigen können. Dann wäre das einfach ein wilder Haufen gewesen und waren es teilweise eh auch. Also es war sehr schwer. Und darum strenge Gesetzmäßigkeiten, so das Bild des strengen Richtergottes auch, das ja eigentlich immer noch so ein bisschen nachwirkt, das so aus dem Alten Testament herauskommt, das ist das ganz streng, nicht wahr? Das Gesetz, das die 10 Gebote, die Moses gebracht hat, das ist ganz streng eigentlich. Und war notwendig, aber wir haben, das heißt, wir haben etwas daran gelernt. Wir haben etwas daran gelernt. Die Frage ist, was tun wir als einzelner Mensch damit? Wie können wir an diesem allmählichen Fortschritt, der über die Jahrtausende sich zieht, ja, Jahrzehntausende wahrscheinlich, weil wie lang steht der Mensch auf der Welt? Also schon sehr lang, die Wissenschaft rückt das ja eigentlich immer weiter hinaus. Ich meine, jetzt fangen schon so, glaube ich, so vor einer Million Jahre an, ungefähr, so die ersten Dinge. Und gut, nichts gegen Steiner, weil der sagt, der Mensch ist überhaupt der Erste. Der ist der Erste der Schöpfung. Aber nicht in der körperlichen Gestalt natürlich wie jetzt, sondern er sagt, die Entwicklung ist so, das Geistige, was im Menschen als Schöpferisches steckt, das steckt eigentlich, das ist am Anfang drinnen. Und im Zuge der Entwicklung setzt der Mensch sozusagen aus seiner Entwicklung etwas heraus, was nicht mehr weiterentwicklungsfähig ist. Und das sind zum Beispiel die Tiere, das sind zum Beispiel die Pflanzen, das sind zum Beispiel die Mineralien. Das heißt, am Anfang ist das Schöpferische. Das Schöpferische, das nämlich mit dem Menschen zu tun hat. Und das setzt nach und nach das, was nicht mehr entwicklungsfähig ist, was zu, sagen wir mal, verhärtet geworden ist, setzt es aus sich heraus. Also er dreht eigentlich die ganze Entwicklungsreihe um. Aber das stimmt natürlich nur, wenn ich es von der geistigen Seite betrachte. Von der physischen nicht, ist klar. Es war nicht irgendein super Adonis-Mensch oder ein super Paar am Anfang. Also man stellt sich vor, Adam und Eva halt, jetzt Apollo und Aphrodite oder wie auch immer. Und von da kommt alles heraus. So ist es nicht. Also als geistig-schöpferisches Prinzip ist am Anfang. Und dann bleibt immer was liegen, was halt nicht mehr mit kann. Das kommt heraus. Das bildet nach und nach die Natur. Und immer mehr kristallisiert sich aber etwas heraus, was auch in seinem irdischen Dasein etwas wirklich von diesen Schöpferkräften bewusst tätig werden lassen kann. Das sind wir. Das sind wir heutigen Menschen. Ein bisschen zumindest. Darum können wir Kunst und dergleichen hervorbringen. Darum können wir die Welt gestalten bis zu einem gewissen Grade. Aber diese Fähigkeit können wir uns also nur über die Jahrtausende erwerben. Die Frage ist, müssen wir da nicht irgendwie immer wieder beteiligt sein daran? Oder schaffen wir das einfach jetzt so als moderner Mensch, das in einem Leben einfach die ganze Geschichte nachzuholen und geht halt bequem und dann sind wir fertig? Das ist halt die große Frage. Oder haben wir uns nicht durch viele, viele irdische Inkarnationen daran geübt? Na, ich lese Ihnen mal die Gedanken Lessings dazu vor. Das ist ganz interessant. Lessing, Sie kennen Gotthold Ephraim Lessing, den Dichter der Aufklärung, war eigentlich ein sehr rational denkender Mensch. Das ist immer interessant. Der sagt, also ich bin ein so rationaler Mensch, ich habe in meinem Leben noch nie geträumt. Für mich gibt es das wache Tagesbewusstsein, der Nacht ist finster aus. Dazwischen ist nichts. Weil Träume haben halt schon wieder ein bisschen was mit Fantasie und so zu tun. Also er hat nichts von irgendeinem Bilderbewusstsein, weder in Träumen noch sonst was weg. Er denkt klar und logisch nach. Er zieht Konsequenzen. Und das lese ich Ihnen jetzt vor. Das ist doch recht interessant. Schauen wir mal. Ja. Also die ganze Schrift, das ist eine Altersschrift von ihm. Also nicht so als eine frische Jugendidee, sondern eine, die er ganz spät in seinem Leben verfasst hat. Und da schildert er eben, also Erziehung des Menschengeschlechtes, da schildert er genau diesen Gedanken, dass also in jeder Kultur, in jeder Zeit die Menschen bestimmte Fähigkeiten sich erworben haben, die als etwas Neues hereingekommen sind, dass sie das geübt haben und dass das so weitergeht. Und er fragt sich eben, wie kommt der Einzelne da mit dem Ganzen? Weil das Ganze geht ja in unendlich langsam vor sich über Jahrtausende, zumindest langsam gemessen an unserem einzelnen menschlichen Leben. Wie geht denn das zu? Und vor allem die armen Menschen, die früher gelebt haben, die haben halt ein Pech gehabt. Die waren halt früher Mensch und die sind halt nicht sehr weit gekommen. Ich meine, die dann in 1000 Jahren leben, werden vielleicht viel weiter sein als wir. Dann haben halt wir ein Pech gehabt. Also wie ist denn das? Übrigens auch so aus christlicher Sicht auch ein interessanter Gedanke, weil da heißt es doch also, endgültige Erlösung können dann nur die finden, die das Christentum aufgenommen haben. Also alle, die vorher waren, haben ein Pech gehabt. Ewige Verdammnis. Kann ein bisschen besser sein, ein bisschen bequemer, die ewige Verdammnis, wenn sie sehr brav waren, aber es nützt ihnen nichts. Ewige Verdammnis. War immer wieder eine große theologische Frage, wie das geht.
Ja, da kommt die Gnade dazu.
Kommt die Gnade dazu, aber trotzdem so ganz, also ist jedenfalls heikel. Ein heikles Thema in jedem Fall. Also er fängt an, in den letzten Paragraphen, diese Schrift ist also in 100 Paragraphen eingeteilt, also sehr logisch gegliedert, wieder sehr schön, also sehr, sehr abstrakt gegliedert, diese Schrift. Und endlich, jetzt kommt also im Paragraph 91 von 100, kommt er langsam also zur Sache, worum es wirklich geht. Also, geh deinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung. Nur lass mich dieser Unmerklichkeit wegen an dir nicht verzweifeln. Lass mich an dir nicht verzweifeln, wenn selbst deine Schritte mir scheinen sollten, zurückzugehen. Es ist nicht wahr, dass die kürzeste Linie immer die gerade ist. Also, wir lernen durch verschiedene Inkarnationen, heißt es auf gut Deutsch, aber manchmal gibt es auch Rückschläge. Wir können einmal so in einem Erdenleben ordentlich was verpatzen und uns so ein bisschen daneben benehmen. Also, wahrscheinlich haben wir uns alle schon irgendwann einmal daneben benommen. Das immer nur brave Engel waren wir nicht, sonst wären wir schon viel weiter. Gut, du hast auf deinem ewigen Wege so viel mitzunehmen, so viel Seitenschritte zu tun. Und wie, wenn es nun gar so gut als ausgemacht wäre, dass das große, langsame Rad, welches das Geschlecht seiner Vollkommenheit näher bringt, nur durch kleinere, schnellere Räder in Bewegung gesetzt würde, deren jedes sein Einzelnes eben dahin liefert. Also das Bild mit den Rädchen ist auch so typisch Aufklärung. Aber er meint also, ja, wodurch wird denn dieser Fortschritt der Menschheit überhaupt bewirkt? Na, dadurch, dass einzelne Menschen, diese einzelnen Rädchen das bewirken, die da beteiligt sind. Und die sollen als Einzelne dann wieder nichts davon haben. Also alle dienen halt dem großen Ganzen und dann sind sie kassiert. Das passt ihm irgendwie nicht. Nicht anders. Nicht anders. Eben die Bahn, auf welcher das Geschlecht zu seiner Vollkommenheit gelangt, muss jeder einzelne Mensch, der früher, der später, erst durchlaufen haben. In einem und demselben Leben durchlaufen haben, kann er in eben demselben Leben ein sinnlicher Jude und ein geistiger Christ gewesen sein, kann er in eben demselben Leben beide überholet haben? Das wohl nun nicht. Aber warum könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen sein? Fragezeichen. Ist diese Hypothese darum so lächerlich, weil sie die älteste ist? Weil der menschliche Verstand, ehe ihn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf verfiel? Ja, tatsächlich, also die Reinkarnationslehren sind also die ältesten eigentlich. Warum könnte auch ich nicht hier bereits einmal alle die Schritte zu meiner Vervollkommnung getan haben, welche bloß zeitliche Strafen und Belohnungen den Menschen bringen können? Also da habe ich halt gelernt. Ich habe immer wieder einen Deckel gekriegt dazu, aber ich habe was gelernt dabei. Und so weiter. Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf einmal so viel weg, dass es der Mühe wiederzukommen etwa nicht lohnet? Also sind wir schon so toll, dass wir das wirklich alles in einem Leben schaffen? Es muss sich jeder selber die Frage stellen, wie viel Fortschritte an unserer eigenen Entwicklung wir wirklich in einem Leben zustande bringen. Nicht wahr? Und wenn Sie in die Menschheit hineinschauen, die Menschen anschauen, da gibt es doch durchaus Unterschiede. Also man sollte jetzt nicht gleich machen, alle Menschen sind gleich, heißt ja, den Rechten nach sicher, aber den Fähigkeiten, dem Charakter nach sicher nicht. Da gibt es also gewaltige Unterschiede, auch den Begabungen nach, nicht jeder ist ein Mozart. Vielleicht auch gut so, aber es gibt also große Unterschiede. Die Frage ist, wo kommen diese Dinge her? Ja, vielleicht, weil manche halt früher schon was gelernt haben, was die anderen noch nicht in der Beziehung gelernt haben. Also lohnt es der Mühe nicht, wieder zu, darum nicht, oder weil ich es vergesse, dass ich schon da gewesen. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, wahrscheinlich die wenigsten von uns, die hier sitzen, werden sich an frühere Inkarnationen erinnern können, wie das damals war. Und das Behaupten, es ist meistens dann eher Fantasieprodukt. Also es ist offensichtlich nicht leicht, da zurückzuschauen. Ist nämlich ganz schwierig in Wahrheit. Es ist bis zu einem gewissen Grad möglich, aber... Also darum nicht, oder weil ich es vergesse, dass ich schon da gewesen. Wohl mir, dass ich das vergesse. Die Erinnerung meiner vorigen Zustände würde mir nur einen schlechten Gebrauch des Gegenwärtigen zu machen erlauben. Und was ich auf itzt... alte Ausdrucksweise, also jetzt vergessen muss, habe ich denn das auf ewig vergessen? Also vielleicht kommt auch eine Zeit, wo wir uns erinnern können daran. Na, an was erinnern wir uns denn besonders gut? Also wenn man zu Hause, so weiß ich nicht, die Autoschlüssel irgendwo hinschmeißt oder das Auto irgendwo parkt und so ganz in Gedanken versunken ist, dann kommt man raus, Jesus, wo habe ich denn das Auto hingestellt, wo ist denn das? Oh Gott. Wo man nämlich nicht mit wachem Bewusstsein dabei ist, und das erinnert man sich besonders schlecht. Das kann man besonders schlecht herausholen. Das heißt, an das, was man sich sehr wach erinnert, kann man sich gut erinnern. Wir schulen gerade in unserer Inkarnation jetzt, wenn wir da sind, sehr stark ein waches Bewusstsein. Viel wacher als in alten Zeiten. Die wussten nämlich erst von der Reinkarnation, weil sie diesen alten, traumhaften Einblick noch in die Welt haben. Den haben wir heute nicht mehr, aber wir haben was anderes. Wir haben ein waches Bewusstsein. Und dieses wache Bewusstsein wird uns helfen, uns zu erinnern. Steiner sagt... Alle die heute, und das sind die Mehrzahl einer Reinkarnation oder überhaupt einer Weiterleben nach dem Tod nicht glauben, die werden das nächste im nächsten Leben schauen. Das werden die sein, die sich ganz besonders stark erinnern werden, dass da was herüberkommt von, wo ist denn das her? Ich erinnere mich an was und das ist nicht aus dem Leben. Wo ist das? Weil wir einfach da sehr wach waren für die Außenwelt. Und dann tauchen Erinnerungen auf im nächsten Leben. Also auch das hat einen gewissen Sinn, dass es eine Inkarnation gibt, wo wir so gar nichts wissen davon und nur so eine Anregung. Ich sage Ihnen nur, was Steiner dazu anmerkt. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass das nicht auf ewig vergessen sein muss. Oder weil so zu viel Zeit für mich verloren gehen würde, Jahrtausende, Jahrzehntausende, die man da durchgeht, verloren. Und was habe ich denn zu versäumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein? Ja, In diesem Sinne wollte ich Ihnen ein paar Anregungen dazu geben, sich einmal selber damit zu beschäftigen. Man kann, könnte zu diesem Thema endlos Dinge sprechen. Also auch, was es an Fehlmeinungen dazu gibt, die teilweise aus Fehlinterpretationen alter Überlieferungen kommen. Also etwa, wenn man hernimmt, es gibt die alte Seelenwanderungslehre auch. Also wie es etwa Pythagoras oder so geschildert hat, und dann da steht dann drin, ja, also man kann als Blume oder als Tier oder als sowas wiederkommen, und also pass auf, dass du nicht auf den Freund drauf trittst, weil der ist als Blume wiedergekommen. Oder, und nur die haben in Wahrheit ganz was anderes gemeint. Das hat nichts mit dem eigentlichen Reinkarnationsgedanken in Wahrheit zu tun. Seelenwanderung hat was zu tun, jetzt müssen wir wieder unterscheiden. Reinkarnation hat was zu tun mit dem Geist des Menschen. Der ist es, der sich wieder verkörpert. Das Seelische, von dem geht ein großer Teil einmal nach dem Tod weg, also namentlich alles das, was sich rein auf das Sinnliche bezieht. Was bleibt, sind, was wir diesem Seelischen einverwoben haben an schöpferischen Impulsen, die aus dem Geistigen kommen. Das bleibt. Das können wir mitnehmen. Das heißt, es gibt auch sowas wie die unsterbliche Seele. Es gibt einen gewissen Teil innerhalb des Seelischen, das wir mitnehmen können. Das ist aber das, was heute für uns meistens eher im Unterbewusstsein sitzen bleibt, weil wir eben so alles übertönen durch die sinnliche Wahrnehmung. Wie wir es gesagt haben, unser Bewusstsein ist hauptsächlich auf Sinnliche gerichtet. Und wenn wir schöpferische Impulse haben, merkt man vielleicht, wir haben irgendeinen Impuls oder was. Und dann kommt was Neues heraus und das sehen wir natürlich wieder sinnlich und erlebenssinnlich, was dabei rauskommt. Aber das ist alles weg. Den eigentlichen Impuls erfassen wir bewusst hier ja noch gar nicht so richtig. Aber im Seelischen ist er trotzdem drinnen. Unser Seelenleben ist so, dass wir bewusst ja davon auch nur die Spitze des Eisberges erleben. Und ein viel größerer Teil bleibt unbewusst. Und das ist der für das Leben nach dem Tod viel wesentlichere. Der viel, viel wesentlichere. Alles das, was wir heute verschlafen in Wahrheit. Wo aber die wichtigen Impulse drinnen sitzen. Davon können wir sehr viel ins Geistige mitnehmen. Das können wir vergeistigen. Aber der Rest geht weg. Zerstreut sich, na, sagen, nennen wir es halt Seelenwelt, dass wir irgendeinen Begriff dafür haben. Also geht weg. Und ist da irgendwo und ist namentlich in der Erdensphäre irgendwo da, weil es ja gerade diese Dinge, die da ausgeschieden werden, mit dem Irdischen zu tun haben. Und diese Dinge wirken in der Natur auch draußen. Das heißt, auch das geht rein, so wie die Lebenskräfte, die sich zerstreuen in der Welt, irgendwo in der Natur wiederzufinden sind, sozusagen als Reste, als wirksame Kräfte gestaltete, so ist auch das Seelische zu finden in der Natur draußen, in seinen Wirkungen. Das sind sozusagen Splitter, Reste, könnte man sagen, dessen, was vom Seelischen herausgeht. Und namentlich, also die tierischen Formen, das ist ganz typisch. Steiner hatte ja das, was man nennt Hellsichtigkeit. Das heißt, er konnte bewusst, also so zu diesem alten Bilderbewusstsein auf neue Art zurückkehren, was früher mal die Menschen selbstverständlich hatten, was man heute halt nur mehr bewusst erwerben kann oder erwerben soll zumindest. Man kann schon manchmal das noch, das Alte wieder erwecken, das ist aber dann ganz gefällt. Weil die Entwicklung geht Richtung Bewusstsein und Steiner konnte das. Und dann schildert er sehr deutlich, das ist eben so nach dem Tod klar, in diesem Seelenleib, in diesem Triebleib, da leben Kräfte drinnen, die mit dem Tierischen sehr stark verwandt auch sind. Und man kann geradezu sehen, dass diese Splitter, diese Reste, die dann weggehen vom Seelischen, dass die gewisse tierische Gestaltungen annehmen. Das ist natürlich in ein Bild ausgedrückt jetzt. Natürlich rennen jetzt keine Hasen und Stiere oder so in der Seelenwelt herum. Aber wenn ich es in einem Bild beschreiben will, dann müsste ich heute so beschreiben, es sind die Kräfte, die im Stier stark wirken oder im Hasen oder sonst was. Weiß ich nicht, der Angsthase. Sagt man nicht umsonst, man sagt der Angsthase. In einem Angsthasen, in einem Menschen, der halt ängstlich ist, wirken halt seelische Kräfte drinnen, die ein bisschen eine Verwandtschaft halt mit dem haben, was im Hasen drinnen ist von mir aus. Also dieses sehr nervöse und sofort der Flucht aufbauende. Manche Menschen haben ein bisschen was davon drinnen. Und Diese Kräfte wirken auch wieder in der Natur. Und das meint zum Beispiel Pythagoras, dass solche Kräfte da drin wirken. Auch nämlich interessanterweise an den Pflanzen, aber von außen. Das ist nämlich auch das wieder ein eigener Punkt. Jetzt haben wir gesagt, Pflanzen haben eigentlich nur die Lebenskräfte in sich, das Seelische nicht, der Pflanze erlebt nicht seelisch etwas. Aber es wirkt von außen, namentlich interessanterweise dort, wo die Blütenbildung erfolgt. Da ist so, da kommt sehr nahe ans Seelische. Also Steiner beschreibt es einmal so lieb, die Blüte, wenn sie noch einen Schritt mehr dem Seelischen gehen würde, dann würde sie zum Schmetterling und davonfliegen. Das wäre sozusagen der nächste Schritt. Das heißt also, namentlich auch wirklich die Seelenkräfte, die etwa sehr stark mit den Insekten oder so verbunden sind, die wirken auch gestaltend, nämlich in den Blütenformen. Daher auch diese Beziehung in Wahrheit. Das ist alles nicht nur äußerlich. Natürlich wirken die Duftstoffe und das alles, aber warum wirkt das alles so? Das hat alles einen tieferen Hintergrund. Und das meinte man in alter Zeit mit dieser Seelenwanderungslehre. Das hat aber eben nichts mit Reinkarnation zu tun. Reinkarnation ist dann wirklich beschränkt in menschlicher Gestalt. Nur ist die menschliche Gestalt, in der man dann in einer nächsten Inkarnation wieder hereinkommt, nicht einfach ein Abbild der letzten Inkarnation, das ist schon klar. Also wir kommen nicht immer mit demselben, genau mit demselben Körper und schauen genau schon nicht schon wieder dasselbe. Das wäre ja fad, das wäre ja schrecklich. Also das Geschlecht wandelt sich, nicht wahr? Es gibt ja zwei Geschlechter offensichtlich, also ist irgendwie anzunehmen, dass da nicht nur Einseitigkeit gibt, also es gleicht sich aus. Also wenn wir schimpfen, nutzt uns nichts, wir kommen dann als andere Geschlecht, wie auch immer. Und
ja, was geschieht mit dem Ich? Also, kann man das als Persönlichkeit darstellen oder allgemein?
Ja, also jetzt können wir es ganz konkret fassen. Das Ich ist also das Geistige des Menschen. Das ist dieses Schöpferische, das eigentlich über diesen einzelnen Persönlichkeiten darüber steht, nämlich den Persönlichkeiten, die wir in den einzelnen Inkarnationen annehmen. Persönlichkeit heißt, wir bauen uns für die Inkarnation wir, mit Hilfe, wie auch immer, allein schaffen wir es sicher nicht, bauen wir uns eine Inkarnation, die besteht also aus dem physischen Körper, aus diesem Lebenskräfteleib, aus diesem Seelenleib, und da kommt das Ich hinein und prägt aber jetzt seine individuellen schöpferischen Kräfte dem ein, und zwar schon von Beginn an, das kommt schon von Beginn an, also das wirkt schon bei der Keimesentwicklung in Wahrheit mit, also das ist genau der Punkt, wo es beginnt abzuweichen von der bloßen Vererbung. Es ist eben nicht nur Vererbung, sondern es kommt was Eigenes hinein, und es ist auch nicht nur Einfluss der Umwelt von außen, sondern der eigentlich wesentliche Faktor ist das Ich des Menschen, der da mitgestaltend wirkt und der jetzt die nächste Inkarnation, einmal in leiblicher Form, aber gemeint diese drei Leiber, so gestaltet, wie wir es halt jetzt brauchen für diese Inkarnation. Brauchen, was heißt brauchen? Wir kommen herunter mit dem Wunsch, uns weiterzuentwickeln. Wir selber wollen es eigentlich. Wir selber haben einerseits also diese Perspektive, das Bewusstsein zu entwickeln. Andererseits kommen wir dadurch in eine Welt hinein, in der wir eine ganze Menge Fehler machen. Auch. Das ist das Problem. Weil wir einfach in diese sinnliche Welt hineinkommen, wo die sinnlichen Begierden erregt werden, alles Mögliche, also wo wir alles Mögliche schlecht machen können. Wo wir aber auch die Chance haben, wirklich ganz selbstbewusst und selbstständig zu werden. Das eine geht ohne das andere nicht.
Wie oft?
Das ist eine gute Frage. Also es hat sicher mal einen Beginn gehabt und es hat ein Ende. Aber ich lese Ihnen was vor, habe ich einen Satz da, aus dem Alten Testament. Das ist jetzt nämlich interessant, weil es doch so auch heißt, ja, aber in der Bibel ist von der Reinkarnation doch nicht die Rede.
Und
da ist der Auferstehungsgedanke drinnen. Das ist drinnen, richtig. Das ist so, dann zur Zeit des jüngsten Gerichtes werden alle wieder auferstehen. Aber es ist auch interessant, dass aber die Reinkarnationslehre nicht als ketzerisch gilt. Das ist auch interessant. Also es ist nicht verboten in der Kirche, Sie wird nur nicht gern gesehen. Also der Papst Benedikt selber sagt, ja, er hält das für eine unsinnige Idee, aber es ist jedenfalls nicht verboten. Und tatsächlich, und zwar das hat ja auch einen gewissen Grund, weil wenn man wirklich theologisch die Schriften durchforst, findet man immer wieder einzelne Stellen, die sehr deutlich darüber sprechen. Bitte? Zum Beispiel. Aber beim Blindgeborenen. Ja, also es gibt im Neuen Testament gibt's eine ganze Menge, oder vom wiedergekommenen Elias zum Beispiel, also da ist es ganz deutlich, da kann man es im Grunde nicht wegleugnen, da muss man schon sehr verschraubt argumentieren, dass man das wegtut. Also das ist mit Sicherheit auch der Grund, dass man es einfach theologisch nicht wegdisputieren konnte, sagt man halt, da redet man nicht viel darüber. Hat auch einen gewissen Sinn, weil der Mensch sollte immer mehr sich mit dieser Welt hier verbinden, um da bewusst zu werden. Das ist schon eins, wir müssen immer mehr da rein. Und da ist einmal gut zu sagen, schau jetzt nur daher und wenn du da was falsch machst, pass auf. Ewige Verdammnis, wenn du da Pech hast. Also sei vorsichtig. Und es ist ja tatsächlich schon auch so, dass was wir in einer Inkarnation versäumen, ist sehr schwer in einer nächsten wieder aufzuholen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, na gut, habe eh noch, weiß ich nicht, 50 Inkarnationen oder so, kann ich jetzt einmal mich in die Hängematte legen und Pause machen. So einfach ist es nicht, weil dann einfach die Bedingungen nicht mehr so gut sind, gerade diese Fähigkeiten, wegen deren wir hereingekommen sind, uns zu erwerben. Na, wie sagt's aber jetzt das Alte Testament in den Psalmen, ist so ein schöner Spruch. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. 1000 Jahre etwa sind die Zeit zwischen den Inkarnationen. Das ist Psalm 90. Psalm 90, 3 bis 4. Das ist noch der Luther-Übersetzung. Selbst der Luther übersetzt das so. Also. Und so gibt's etliche Stellen. Also an manchen ist es deutlicher, manchen weniger. Es gibt einen Schweizer evangelischen Pfarrer, der sich die Mühe gemacht hat, das ganze Alte und Neue Testament durchzuforsten, und der hat x Stellen gefunden. Und der meint eben, also das Christentum wird eigentlich erst sein Ziel dort finden, wenn man die Reinkarnationsidee auch hineinnimmt und dass sie dem Christentum überhaupt nicht widerspricht, ganz im Gegenteil. Sondern dass sie gerade nämlich diesen Entwicklungsgedanken, wo der Mensch aufgefordert ist, also sich weiterzuentwickeln, dass das dadurch also eine Stärkung erfährt. Und der Mann heißt, wie heißt der? Till Moore. Wie der Moore. Und das heißt, ja, der Titel ist, glaube ich, genau nach dem Ding, kommt wieder, Menschenkinder. Ich glaube, so heißt's. Also, es hier und da gibt schon Leute, die, und ist kein Anthroposoph oder so, also gar nicht. Das ist eher der Anthroposophie gegenüber so ein bisschen skeptisch. Also es ist also nicht aus der Richtung kommend.
Also alle 1000 Jahre.
Alle 1000 Jahre, wobei das ist halt so eine Maßzahl. Naja, worum geht's?
Nein, ich glaube, es gibt ja keine Zeit.
Ja.
Mit der Wiedergeburt, ne?
Ja, ich meine, erstens einmal ist natürlich das Erleben im Geistigen, ist, also das heißt, diese Zwischenzeit ist für uns sowieso einmal sehr schwer vorstellbar, und natürlich ist das Zeiterleben dann ganz ein anderes. Also das, darum ist es ja da auch, das ist wie eine Nachtwache, nicht? Die 1000 Jahre sind wie eine Nachtwache, fürs Geistige sind es wie eine Nachtwache. Ich meine, äußerlich hat es natürlich auch nur einen Sinn, in eine, wie soll ich sagen, andere Umgebung hineinzukommen, wo man was Neues lernt. Also wenn man immer wieder am selben Platz und zur selben Zeit kommt. Nur es ist, das sagt Steiner auch sehr deutlich, es ist heute die Zeit zwischen den Inkarnationen wesentlich kürzer. Wesentlich kürzer. Das erklärt auch, warum die Weltbevölkerung so stark ansteigt, weil sehr viele Menschen sich jetzt zu dieser Zeit inkarnieren. Klar, weil jetzt können wir sehr stark bewusst werden. Es ist also eine sehr entscheidende Zeit, in der wir drinnen stehen, auch jetzt. Aha, die Fanfare. Gut.
Ich wollte nur Folgendes sagen, ja. Vielleicht hat die Kirche bewusst, also lehnt sie das mehr oder weniger ab.
Ja.
Wann der Mensch wüsste, dass er wieder geboren wird, man weiß nicht, was die Menschen machen würden. Es gibt ja Menschen, die also Kriminelle und so weiter.
Ja, ja.
Möglicherweise, wann der eh weiß, es ich werde wiedergeboren.
Ja, 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 richtig, oder, ja, 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 richtig, ja, 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 sicher, sicher.
Nicht das aus diesen Gründen.
Sicher, 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 es spielt natürlich eine Rolle. Ja, ich meine, hat sicher für eine gewisse Zeit auch, hat einen Sinn gehabt. Also jede Zeit braucht auch andere Mittel, um sozusagen die Menschen zu erziehen. Also wenn man jetzt gerade Lessing folgt, wo er es nennt, die Erziehung des Menschengeschlechts. Ich meine, diese drakonischen Strafen, von denen ich gesprochen habe, die waren im Altertum, war das notwendig, anders hätte man die nicht bändigen können, weil es war eben noch viel mehr Triebhaftes in den Menschen drinnen und man hat sie nur von außen zwingen können im Grunde dazu und mit möglichst großer Abschreckung.
Also man sieht doch ein bisschen an Fortschritt, oder?
Ja, doch, 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 man soll die Hoffnung nicht aufgeben, nein, es ist mit Sicherheit ein Fortschritt da. Es gibt auch Rückschritte, keine Frage. Und vor allem, man muss nicht glauben, jetzt, dass morgen oder übermorgen dann das Paradies auf Erden da ist. Also das ist ein hart erkämpfter Weg. Und gerade unsere heutige Zeit, wo wir relativ oft, wenn man Steiner glauben darf, wiederkommen und wo wir sehr viel lernen können an Bewusstwerdung, das ist eine heiß umkämpfte Zeit, da kann sehr viel passieren auch. Also das heißt, wir machen große Fortschritte auf der einen Seite, aber auch gewaltige Fehler auf der anderen Seite. Also da ist die Polarisierung heute sehr stark. Ich möchte sagen, ist die Zeit, wo so viel weitergehen kann wie noch nie, aber es kann auch unheimlich viel schief gehen. Und beides wird passieren und das heißt, es ist keine gemütliche Zeit. Es ist eine Zeit der Krisen und Auseinandersetzungen, in dem sind wir drinnen, aber ich denke, wir werden was lernen davon. Also das ist dann der Gedanke, den wir vielleicht mitnehmen können davon. Ja. Dankeschön. Danke.